Hallo, ich bin Klaas Häufer-Umlauf und normalerweise, wenn ihr gerade in Podcast-Zusammenhängen meine Stimme hört, dann kommt da nicht viel Vernünftiges, was man sich unbedingt merken muss. Das ist hier jetzt ein bisschen anders, denn es ist hier nur der Vorsetzer zu dem, was eigentlich passiert. Denn es ist der Kinder-Anästhesie-Talk mit Armin und Gordon. Heute schon zum 20. Mal werdet ihr dazu aufgefordert, an euren Kinderskills zu feilen. Und das können sie natürlich nur, weil ihr ihnen als Hörer und Hörerin die Treue haltet und sie in dem, was sie tun, unterstützt. Also, jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite an die beiden zu diesem kleinen Jubiläum. Und apropos Unterstützung, mit ihrem Podcast sammeln Armin und Gordon auch Spendengelder für einen guten Zweck. Und die Einnahmen aus dieser Episode gehen direkt an Herzkind e.V. Ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen mit eurem Kinder-Anästhesie-Talk. Euer Klaas.
Herzlich willkommen zum Kinder-Anästhesie-Talk Podcast mit Armin und Gordon. Heute ist Samstag, der 25. November 2023 und wir befinden uns hier auf dem Kinder-Anästhesie-Symposium Kinder-Anästhesie und Notfallmedizin in der Kongressunion in Celle. Mein Name ist Markus Schreiber. Ich begrüße Sie nochmals ganz, ganz herzlich. Das mit dem Applaus war schon hervorragend. Das geht wahrscheinlich noch besser, denke ich. Und ich möchte Sie nicht lange auf die Folter spannen. Ich möchte jetzt Armin und Gordon, die eine gute Sache gemacht haben in meinen Augen, die angefangen haben, ein neues Format für die Kinderanästhesie auf die Beine zu stellen, indem sie diesen Podcast ins Leben gerufen haben, der mittlerweile viele, viele Folgen enthält und der hörenswert ist. Und ich würde sagen, wir begrüßen die beiden mit einem herzlichen Applaus. Der Einsatz ist phänomenal in meinen Augen. Armin, sozusagen kurz vor diesem Symposium noch operiert. Er lässt sich's nicht nehmen, hier bei uns zu sein, zusammen mit Gordon. Und ich übergebe jetzt an die beiden und verziehe mich in die unteren Reihen.
Vielen Dank, Markus, für deine netten Worte und deine nette Einführung. Wir sind Armin und Gordon. Wir glauben, dass wir ein bisschen ein Heimspiel hier haben, denn wir sind auf dem Kinderanästhesie-Symposium und unser Thema Kinderanästhesie adressiert euch. Deshalb glaube ich, dass wir uns gar nicht so viel vorstellen müssen, aber wir haben eine Frage an euch. Wer kennt denn eigentlich den Kinderanästhesie-Talk?
Oha. Ja, da gehen mal fast alle Hände nach oben. Heimspiel. Dann überspringen wir doch den Part, wo wir uns vorstellen, vielleicht nochmal rudimentär. Armin Sawlecki ist Facharzt für Anästhesie aus dem Universitätsklinikum Campus Kiel.
Und das ist der charmante Gordon, Oberarzt im Klinikum in Friedrichshain. Und jetzt habt ihr auch mal endlich ein Bild zu uns. Jetzt könnt ihr beurteilen, ob wir wirklich so gut aussehen, wie wir klingen.
Wir haben ein kleines Gewinnspiel vorbereitet. Wir brauchen für diese Podcast-Folge, die wir jetzt hier live aufzeichnen, natürlich ein Cover. Und wir haben folgende Ausschreibung. Wenn ihr möchtet, könnt ihr vielleicht auch aus den Rängen Fotos von der Session machen, die uns zusenden an info@kinderanästhesie-talk.de. Wir suchen das Beste raus und das wird dann das Cover der kommenden Veröffentlichung. Und nicht nur das, wir haben auch eine der legendären Talktassen als Dankeschön.
Und ewige Dankbarkeit natürlich für eine Zusendung von einem schönen Foto. Möchten ganz kurz was Organisatorisches klären. Wir haben keine Interessenkonflikte, denn unser Anästhesie-Talk ist eine sogenannte GbR. Ich weiß schon wieder gar nicht mehr, wofür das steht. Jedenfalls haben wir uns organisiert, um formal arbeiten zu können. Unser Ziel ist es, das Wissen zu verbreiten an junge Ärzte, damit sie Repertoire und Werkzeuge haben, um Kinderanästhesie gut machen zu können. Wir sind ein spendenbasiertes Projekt. Also Leute geben uns Geld, weil sie uns unterstützen wollen und das finden wir übrigens sehr, sehr toll. Und die Überschüsse spenden wir dann auch wiederum an weitere Organisationen. Wir haben kein Sponsoring, keine Werbeverträge und damit sind wir sozusagen frei und machen Armin und Gordon Talk.
So sieht's aus. Sind wir euch gleich noch eine Erklärung schuldig, warum wir so progressiv das Du verwenden? Das liegt also nicht an einer sauerbruchschen Persönlichkeitsstörung, sondern es hat einen sogar wissenschaftlichen Hintergrund, Armin.
Ja, das ist eine von uns sehr viel zitierte Studie von Georg Breuer. Also der Impact Factor ist wahrscheinlich sehr hoch. Er hat eine Studie gemacht, die heißt Äußern Assistenzärzte und Pflegekräfte sicherheitsrelevante Bedenken. Er hat Assistenzärzte und Pflegekräfte in eine Simulation geschickt und da war ein Oberarzt, der hat Komplikationen oder Fehler eingebaut in eine Simulation und es wurde geguckt, ob diese jungen Kollegen ihm etwas sagen, ob sie ihn auf die Fehler hinweisen. Und erstaunlicherweise war das so, dass in vielen Fällen das eben nicht passiert ist, weil diese Hierarchie eben die Kollegen blockiert hat. Und deswegen vertreten wir die Ansicht, dass wir das Du anbieten sollten. Wir reden mit Kindern auf der Du-Ebene und zumindest sprachlich wollen wir uns dann auch ein bisschen niedriger in der Hierarchie bewegen.
Es gibt auch andere Hochrisikobereiche, wo das Du Pflicht ist. Ich bediene immer ganz gerne das Beispiel der Luftfahrt. Ich liebe Flugzeugunfälle, weil man so wunderbar viel daraus lernen kann und ich will jetzt...
Aber er hat auch noch andere Hobbys, ne?
Zwei kurze Beispiele zeigen, was für ein Impact Hierarchie im Cockpit hat. Und sicherlich auch im OP. Das erste Beispiel ist der Birgenair-Flug 1996. Und dieses Flugzeug ist kurz nach dem Start Richtung Frankfurt nach 2,5 Minuten in den Atlantik gestürzt. Warum? Es war viel zu langsam. Dem Flugkapitän wurde eine falsch niedrige Geschwindigkeit angezeigt, nicht jedoch dem Co-Piloten. Der hatte die ganze Zeit die richtige Geschwindigkeit vor der Nase. Und im Flugunfallbericht heißt es, am Ende, dass das Problem war, dass die Cockpit-Crew, Birgenair, islamisch geprägt war und dort ist die Ehrfurcht und Ehre vor dem Alter nochmal eine ganz andere, als wie wir sie kennen. Und der Co-Pilot hat sich schlichtweg nicht getraut, den Flugkapitän auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Und erst kurz bevor die Strömung drohte abzureißen und das Flugzeug sozusagen seinen Auftrieb zu verlieren, hat er die Schubhebel nach vorne gedrückt. Leider war das Flugzeug schon zu langsam. Die Anströmung in die Triebwerke zu gering, sodass sie quasi abgewürgt wurden, ausgegangen sind, waren nicht wieder zu starten und das Flugzeug ist abgestürzt. 189 Menschen starben. Das war 96. Aber auch in der Neuzeit gibt es solche Probleme. 2010, Air India Express, gar nicht so lange her, Landung in Mangalore. Der Pilot hatte fast den gesamten Flug geschlafen. Das kennen wir vielleicht aus dem OP. Jedenfalls ist er kurz vor der Landung, er ist aufgewacht, war noch ein bisschen fahrig, schien desorientiert, hat ein paar Flüchtigkeitsfehler gemacht. Und es heißt, dass der Kapitän die unterwürfig vorgebrachten Bedenken des ersten Offiziers über die instabile Fluglage während Anflug und Landung ignoriert habe. Das Flugzeug hat 1,5 Kilometer zu spät auf der Landebahn aufgesetzt. Und als Fazit steht im Bericht, der Autoritätsgradient zwischen dem Kapitän und dem ersten Offizier scheint die Leistungsfähigkeit der Crew begrenzt zu haben.
Genau, niedrigere Hierarchien, auch sprachlich, helfen, Komplikationen zu vermeiden. Deshalb das Du. Also schön, dass ihr da seid. Das heutige Thema heißt ja Ereignisse, die meine klinische Praxis verändert haben. Wir machen das in Armin und Gordon-Manier. Wir quatschen mit einem Experten. Ich möchte gerne ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen. Es ist ja vielleicht nicht so, dass da ein Schild mit seinem Namen hängt oder im Programm sein Name erwähnt wurde. Wir haben einen tollen Partner, mit dem wir gleich reden möchten.
Wir wissen natürlich noch alle nicht, um wen es geht. Und in, ich sag mal, keinem Paralleluniversum, keinem denkbaren, gab es die Realität, dass ich auf der Bühne stehe und ihn ankündigen darf. Und deshalb ist es mir eine mehr als große Freude, dass diese Realität dann doch irgendwie aufgeploppt ist. Wie die meisten von euch sind auch wir mit seiner Lehre aufgewachsen und das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, denn kaum jemand hat so viel für die Kinderanästhesie in Europa bewirkt wie er. Seine Arbeit zeigt uns, wie sich Kinderanästhesie auf höchstem Niveau betreiben lässt und er ermutigt uns auch stets, die Augen vor Innovationen nicht zu verschließen, weil er uns nie die Evidenz dafür schuldig bleibt, dass diese Innovationen nicht nur funktionieren, sondern dass sie vor allen Dingen gute Wege sind. Wie kein anderer versteht er, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge auf ihre Essenz zu reduzieren und uns die wesentlichen Ergebnisse und Aussagen einfach zu präsentieren. Er spannt dabei vor allen Dingen auch immer den Bogen zu dem, was dies für unsere tägliche klinische Arbeit bedeutet. Und seine Vorträge sind nicht weniger als kinderanästhesiologische Feuerwerke und man kommt nicht umhin, mit jedem Satz die Empathie und das Engagement zu spüren, mit denen er seine kleinen Patienten sein Leben lang begleitet hat. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass kein, ich sag mal, ernstzunehmender Kongress oder kein Symposium zur Kinderanästhesie ohne ihn auskommt und nur wenige Menschen aus unserer Branche können behaupten, Freunde und Fans zu haben. Und letztere bezeichnen ihn auch ganz gerne mal als Popstar der Kinderanästhesie. Begrüßt mit uns den Mann, dessen Ruf mittlerweile legendär ist. Hier ist Dr. Martin Jöhr.
Danke, ich werde ja ganz rot nach dieser Begrüßung.
Ja, es ist so, dass ich Martin und seine Frau dieses Jahr kennengelernt habe im März. Das war im Rahmen des Interviews, das wir mit ihm geführt haben. Das kann man auch übrigens nachhören. Und da habe ich die beiden kennengelernt in einem ganz beschaulichen Raum, ruhige Menschen, Schweizer. Und es war ja eine sehr schöne Atmosphäre. Und erst danach habe ich bei Kinderanästhesie aktuell einen Vortrag von ihm gesehen. Nie zuvor habe ich einen Vortrag von ihm erleben können, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich war überwältigt, dass es so viel pure Energie auf die Bühne kommt, ein Feuerwerk entsteht. Und das möchten wir euch überhaupt nicht vorenthalten. Und deshalb freuen wir uns, Martin, wenn du uns jetzt deinen Vortrag zeigst. In klassischer Jörg-Manier.
Ich muss ja schon sagen, es gibt nicht viele Leute, die werden so gütig behandelt und sie leben noch, oder? Üblicherweise ist ja das etwas, was sich erst später einstellt, wenn man schon von unten auf die Blumen schaut. Das hier ist mein erstes Bild, das kennen wahrscheinlich viele hier im Saal. Es ist der Blick von der Kinderklinik Richtung Süden, die Kinderklinik, mit der ich seit über 40 Jahren verbunden bin. Ich habe auch keine Interessenskonflikte, außer dass mit die Sache der Kinderanästhesie, das Zusammenführen von Wissen und das Weitergeben von Wissen doch immer noch sehr am Herzen liegt. Sie sehen hier auf dem Bild den Luegislandturm, ein Turm der Stadtmauer, den Ruchstock, den Lauchenstock. Das sind wunderschöne Skitourenberge, das heißt für mich waren es wunderschöne Skitourenberge. In unserem Rücken ist das Hauptgebäude, wenn man da aufs Dach steigt, hat man diesen Blick in der Tiefe, liegt die Kinderklinik, Sie sehen den See, den Bürgenstock, den Niederbauen, da ist Selisberg, das ist der erste lange Tunnel, wenn Sie Richtung Gotthard fahren, das ist der Chamliberg, ein Schutthaufen, das da das Iswendli, das schon längst kein Iswendli mehr ist, also man kommt da ganz flach rauf, früher sah man noch die verrosteten Leitern, die man benötigte, um da auf das Gletscherplateau zu steigen, und das hier ist der Klarit. Und wenn Sie sich nach links bewegen, 4 Kilometer Luftlinie, sind Sie an der Stadtgrenze, 60 Meter weiter bei mir zu Hause. Das hier ist mein Arbeitszimmer. Wenn man da reintritt, dann sieht's brandaktuell so ungefähr so aus. Meine leitende Pflegekraft, die Nicole Wülser, Sie werden sie da noch kennenlernen, die würde sagen, du Martin, kann man da nicht etwas aufräumen? Und ich sage, nein, das geht natürlich nicht, weil das sind ja alles noch Projekte, Fälle, die ich mal didaktisch aufarbeiten möchte. Und wenn ich zum Fenster rausschaue, dann habe ich bei schönem Wetter und mit etwas Zoom, habe ich diesen Blick, ich sehe die Berner Alpen, Mönch, Eiger, Jungfrau, völlig anders als von der Berner Seite her. Da ist es Eiger, Mönch und Jungfrau. Und diese beiden Bilder, die zeigen doch sehr schön, dass man bei derselben Faktenlage, weil die Geografie hat sich ja nicht verändert, zu völlig unterschiedlichen Ansichten kommen kann. Und sie zeigen auch, dass erst wenn man sich wegbewegt in die Ferne, erst wenn man fortschreitet im Leben und zurückschaut, kann man gewisse Dinge so klar erkennen. Erst jetzt kann man erkennen, wie viel südlicher der Mönch ist. Das sehen Sie auf diesen Bildern nicht. Nur ich persönlich, ich habe ja ein geniales Berufsleben gehabt. Die bezaubernden kleinen Patienten, die anspruchsvolle Arbeit, wir lieben ja anspruchsvolle Arbeit. Es gibt das Traktorprinzip in der Medizin, das heißt, wenn der Landwirt einen neuen Traktor kauft, wird ja seine Arbeit nicht sicherer, sondern fährt jetzt einfach steilere Hänge, so dass das Risiko zu kippen wieder so ist, wie es mal früher war. Also auch wir haben ja immer so Freude an Dingen, die vielleicht nicht ganz sicher gelingen. Und dann haben wir die sehr, sehr immer sehr dankbaren Eltern. Es gab aber auch andere Dinge in meinem Leben. Und ich habe Ihnen zwei Fälle mitgebracht. Den einen am Anfang meiner klinischen Karriere, den anderen am Schluss meiner klinischen Karriere, die ich unter diesen Schlagworten subsumieren möchte. Vor über 40 Jahren, da habe ich Dienst gemacht in einem kleinen peripheren Haus. Ich hatte schon 5 Jahre klinische Erfahrung, 20 Monate Anästhesie, war auf der Neonatologie, auf der Pädiatrie gewesen, habe innere Medizin und Chirurgie gemacht, also ich fühlte mich schon relativ gut. Und da haben Eltern an einem Samstagvormittag ein Kind gebracht, 3 Monate alt, normal schwer, das war hochfebril. Die Anamnese war unspektakulär, sie waren gestern beim Pädiater zum Impfen, zur ersten Untersuchung, alles war völlig unauffällig, ich habe es angeschaut, kein Exanthem, keine Petechien, nichts zu finden. Ich habe auskultiert, tachypnoisch, aber seitengleich, nichts Spezielles gehört. Ich habe auf den Bauch rumgedrückt, das Kind hat sich nicht gewehrt und schien einigermaßen schlaff. Und dann habe ich den Pädiater angerufen. Der Pädiater hat gesagt, ja, das ist wahrscheinlich eine Impfreaktion nach Pertussis am Vortag. Ich soll das Fieber senken mit Aspirin, das war damals noch okay, heute würde man das nicht mehr machen, das Kind nach Hause schicken mit den Eltern und wenn es nicht besser würde, dann können sie ja dann direkt zu ihm in die Praxis kommen, er sei ohnehin noch dran, etwas Administration zu erlegen. Ich habe dann in der Folge habe ich Dienst gemacht, es war ein sehr, sehr hektischer Samstagvormittag, ich hatte die Visite, ich hatte noch Probleme auf der Intensivstation, es gab 3 Eintritte, das heißt, es war sehr, sehr aktiv und dann plötzlich, so gegen Mittag, bekam ich einen Anruf von der Pforte, Eltern hätten ein totes Kind gebracht. Das hätte furchtbar schrecklich ausgesehen. Sie hätten es gleich in den 4. Stock, in den Gewehrsaal geschickt, weil da kannte man sich ja so mit den ganz Kleinen aus und die hatten vergeblich versucht, das Kind zu reanimieren. Ich war am Boden zerstört, weil ich habe das Kind gesehen. 3 Stunden später bringen die Eltern ein totes Kind. Ich hätte beinahe den Beruf aufgegeben. Ich hätte ihn wahrscheinlich aufgegeben, wenn ich nicht, wenn ich war ökonomisch darauf angewiesen. Ich musste irgendwie Benedikt ernähren, Geld nach Hause bringen, habe nichts anderes gelernt als etwas Medizin, aber es war schon eine Katastrophe. Die Arbeitshypothese war eine Impfreaktion. Dazu passte letztlich auch die Autopsie. Da gab es minimale Veränderungen in der Autopsie. Dann nach 4 Wochen kam der schriftliche Bericht, also Ereignis war am Samstag, es war ein Feiertag dazwischen, Autopsie war am Dienstag, eine autolytische Leiche, aber da hat es geheißen, wenig Wachstum von Escherichia coli im Herzblut. Und nun, was war es jetzt wirklich? War es eine Impfreaktion oder doch eine verpasste Sepsis? Natürlich am Anfang, da war ich überzeugt, es sei eine Impfreaktion, so in den letzten Jahrzehnten vielleicht doch eine verpasste Sepsis. Ich meine, dieser Fall, der hat mich schwer geprägt. Es gibt keine absolute Sicherheit in der klinischen Medizin. Man soll immer zweifeln, die Diagnosen immer hinterfragen, nochmals hingehen. Ich meine, ich bin schon vor diesem Fall, bin ich sehr oft am Abend nochmal in die Klinik, um zu kontrollieren, ob auch alles richtig aufgeschrieben worden ist. Und im Prinzip ist das nicht besser geworden. Ich war schon sehr, sehr kontrollzwangmäßig unterwegs in all den vielen Jahren. Der nächste Fall, der ist ganz am Ende meiner klinischen Karriere. Da habe ich ein Kind betreut mit einem Pierre-Robin-Syndrom. So sah es aus. Sie können es auch erkennen. Der Unterkiefer ist hier relativ weit da unten. Ein Pierre-Robin-Syndrom. Kind, das 9 Monate alt, normal schwer, normal entwickelt. Erstes Kind, es trinkt, es isst auch schon mit seiner Gaumenplatte. Ich habe es im Alter von 5 Tagen, das ist ein anderes Kind, im Alter von 5 Tagen schon mal anästhesiert, um diesen Abdruck anzufertigen, damit man die Gaumenplatte anfertigen kann. Das machen nicht alle Kieferchirurgen. Gaumenplatte ist so wie eine Zahnprothese ohne Zähne, die quasi die Gaumenspalte verdeckt. Man stellt sich vor, dass die Kinder besser trinken. Nicht nötig, oder die trinken alle auch ohne Gaumenplatte. Und die Kieferchirurgen erhoffen sich, dass wenn die Zunge nicht nach hinten fallen kann, dass dann das Unterkieferwachstum etwas besser vorangeht. Pierre-Robin-Syndrom ist charakterisiert durch eine Mikrognathie, eine Glossoptose und eine Atemwegsobstruktion. Das sind die obligaten Kriterien. Die mediane Gaumenspalte ist meist dabei, aber nicht ganz obligat. Und wenn Sie an der Sache interessiert sind, dann können Sie diesen wunderschönen Review-Artikel von Franklin Kladis aus Pittsburgh in Anästhesia und Analgesia, den können Sie lesen. So sieht das zum Beispiel aus. Das ist ein anderes Kind. Ich werde Sie durch dieses Bild führen. Sie haben hier die Unterlippe, haben da die Oberlippe, der Tubus kommt an der Zunge vorbei, das ist die Speicheldrüse sublingualis, da mit dem gelben Pfeil kommt er da zum Mund raus. Das da hier, das riesige Ding, das ist die Spalte und die Zunge, die fällt nach hinten und obstruiert so den Atemweg, wie auf diesem sehr schönen Bild vom im Krettbecke auch dargestellt. Und Sie können es erahnen, die Zunge fällt nach hinten, mit anderen Worten, wenn Sie so ein neugeborenes, kleines Säugling haben, der keine Luft bekommt, Sie legen ihn auf den Bauch, dann fällt sie nach vorne, der Atemweg ist offen und man kann all diese Kinder eigentlich problemlos in Bauch oder überdrehter Seitenlage auch inhalativ mit der Maske einleiten. Mit der Zeit wird die ganze Sache besser, das heißt, der Unterkiefer ist dann nicht mehr so grotesk klein im Vergleich zum Oberkiefer, das heißt, das wächst sich zum Teil aus und nur ganz wenige Kinder benötigen Chirurgie. Da gibt es die noch sehr eindrücklichen Verlängerungsosteotomien des Unterkiefers, wir haben das nicht gemacht in Luzern, damit habe ich keine Erfahrung. Man hat früher noch gelegentlich palliativ eine Glossopexie gemacht, habe ich einmal gesehen, da näht man die Zunge an den Unterkiefer, war nicht elegant, ist dann ausgerissen und dann hat man so die Muskelfasern der Zunge, der verletzten Zunge, hat man so fibrillierend gesehen, war nicht toll, aber es gibt immerhin noch neuere Fallserien, die das noch beschreiben. Das heißt, das ist nichts Tolles, was aber geht, was ich wiederholt gemacht habe und auch empfehlen kann, Haltefaden durch die Zungenspitze, 4-0 Seite, zack, durch, Klemme dran, Nadel abschneiden, dann können Sie daran etwas ziehen und der Atemweg ist absolut frei, vor allem wenn Sie Kollegen haben, die Sie ausbilden wollen. Das ist das Originalprotokoll, können Sie natürlich nicht lesen, aber Sie können zum Beispiel erkennen, dass relaxometriert wird, flächendeckend seit 1989 in Luzern. Sie sehen, es gibt Perfusoren mit Mivacurium als Relaxanz, das ist Lokalkolorit, Dexmedetomidin wird hier infundiert. Hier ist es genauer dargestellt. Einleitung mit Lachgas und Sevofluran, dann Wechsel auf Desfluran, würden wir heute nicht mehr machen. Mivacurium als Bolus zur Intubation, gefolgt von einem Perfusor, Lokalkolorit, wenn Sie es mal machen, ist toll, oder? Ein halbes bis ein Milligramm pro Kilo pro Stunde Miva, am Ende stellen Sie ab und im Prinzip die Relaxation ist sehr schnell weg. Analgesie mit Fentanyl, Metamizol und Dexamethason und als Koanalgetikum das Dexmedetomidin. Wir haben natürlich fiberoptisch intubiert, nicht durch die Freimaske, weil der Mund ging ja auf und wir wollten eigentlich einen oralen Tubus danach, sondern wir haben intubiert über eine Larynxmaske, inhalativ eingeleitet, die Larynxmaske reinrotiert, dann, um die Diskussion etwas zu beflügeln, als der Atemweg etabliert war, ein Zugang gelegt, dann nach etwas Ruhephase, sagen wir es mal so, mit der Fiberoptik reingeschaut, man hat es gut gesehen, dann intubiert, den Tubus vorgeschoben und wiederum nach einer Ruhephase, um sich etwas zu entspannen und zu diskutieren, den Tubus gewechselt über einen Tube-Exchanger von Cook, den 7er, den vollen gibt's leider nicht mehr, das geht eigentlich sehr, sehr gut, geht immer eigentlich, wenn man die kleinen Tricks kennt, vor allem beim kleinen Kind, man muss etwas Essmark machen, man muss ihn schieben, man bringt den Tubus rein, das geht immer. Alle meine Assistenten haben das gekonnt, im ersten Versuch mit verbalem Kommentar allein. Man muss das Material gut kennen, Sie nehmen mit nach Hause, durch eine Einermaske passt ein Dreier-Tubus, dann haben Sie das Neugeborene abgedeckt. Sie nehmen mit, durch die Dreiermaske passt der Sechser-Tubus, dann haben Sie die kleinere erwachsene Person, haben Sie abgedeckt. Aber was Sie vor allem machen müssen, Sie müssen bei Ihnen zu Hause schauen, was denn wirklich passt mit Ihren Materialien. Sie sehen, genauso wurde es gemacht. Man hat fiberoptisch intubiert, bei einer Larynxmaske ein 3,5er ohne Köft-Tubuswechsel wird Cook Exchanger und alles war problemlos und vor allem, das geht oft vergessen, am Ende der Prozedur fiberoptisch auch schauen, wo befindet sich den Tubus in Bezug auf die Carina. Dexmedetomidin haben wir mitlaufen lassen als Koanalgetikum, einen Maxillaris-Block haben wir nicht gemacht. Heute würden wir ihn wahrscheinlich machen. Es gibt relativ gute Daten zum Maxillaris-Block. Ein invasives Vorgehen. Man geht oberhalb vom Jochbogen, geht man ein. Viele kluge Leute machen das. Francis Weckemanns macht das. In Rotterdam machen es die Kieferchirurgen. Das ist durchaus ein verbreitetes Vorgehen. Letztlich relativ invasiv. Das heißt, man geht oberhalb vom Jochbogen ein auf das Sphenoid, dann wird abgekippt und man schiebt die Nadel vor bis in die Fossa pterygopalatina. Und das natürlich nicht nur den Maxillaris, den Nerven, es hat die Arterie, es hat ein Venengeflecht. Ich habe das als allerletztes Verfahren in den letzten Monaten meiner klinischen Tätigkeit noch gelernt. Das ist ein ultraschallassistiertes Verfahren. Das heißt, man sieht eigentlich die neuralen Strukturen überhaupt nicht. Was man sieht, ist so eine Region, die wunderschön pulsiert. Und wenn man da hinein etwas injiziert, verändert sich das etwas. Nun, das ist ein Bild von diesem Kind. Ich werde sie wiederum führen. Das hier ist der Oberkiefer mit dem Mundspreizer, da ist der Tubus, Sie sehen die doppelte Uvula, die riesige Spalte, Sie sehen das Adenoid, auf der Seite wird es in die Mittelohren gehen, das wurde operiert und letztlich der Verlauf, der war perfekt, alles war stabil, am Schluss kam noch der HNO für die Ohrkontrolle, wir haben das Kind extubiert, 98 Sättigung, Spontanatmung, nichts Spezielles. Das Kind hatte einen lauten Stertor. Stertor kennen vielleicht nicht alle hier im Saal, aber es gibt den Stridor. Der Stridor ist ein pfeifendes Atemgeräusch. Das kann inspiratorisch oder expiratorisch sein. Es entsteht am Kehlkopf oder der Trachea. Abschwellen hilft etwas bei diesen Engstellen. Und es gibt den Stertor. Stertor ist immer inspiratorisch, passiert durch die Weichteile, klassisch das Schnarchen, das kennen wir schlussendlich alle. Es hat einen lauten Stertor, aber keine relevante Obstruktion. Das Dexmedetomidin habe ich abgestellt, als ich nach Hause ging, weil es war damals noch relativ neu, also sobald es dunkel war, macht man keine exotischen Therapien mehr. Analgesie mit Morphin und Esketamin und am anderen Tag nach 20 Stunden Verlegung auf die Normalstation, pulsoximetrisch überwacht mit einer zentralen Kontrolle. In der zweiten postoperativen Nacht, nach 36 Stunden, plötzlich Atemwegsobstruktion, in den Akten steht Stridor, ich bin überzeugt, es war Stertor, Sauerstoffbedarf, Verlegung auf die Intensivstation, man hat das gemacht, was man halt so macht, Nasentropfen, Dexamethason, Adrenalin inhaliert, es wurde immer schlimmer, zunehmend Erschöpfung, Sättigung von 80, Esmark, Maske, Beutel, 100% Sauerstoff, man hat den Anästhesiedienst gerufen um 6.30 Uhr, ich war die Oberärztin und mich zu Hause angerufen, ich war gerade unter der Dusche. Beate Poblete hat das grandios gemanagt. Sie ging dahin, hat eine Larynxmaske eingeschoben, den Magen entlastet. Das Kind bekam plötzlich wieder Luft und kam zum Leben zurück, hat sich kräftig gewehrt. Sie haben sediert, assistierte Spontanatmung, viel Sekret, Sättigung irgendwo zwischen 80 und 98. So ein kleines Chaos. Aber es war eigentlich um 7.01, als ich da neben dem Bett stand, war es völlig klar, das Kind, das braucht einen Tubus. Und die nächste Frage ist ja, wo intubieren wir es jetzt? Und ich würde mal sagen, wir machen das an dem Ort, wo alles am besten vorhanden ist. Und mindestens bei uns in Luzern ist das nicht die Anästhesie-Intensivstation, weil um einen schwierigen Atemweg zu managen, ist man mit einem Anästhesiegerät, mit Kreisteil, wo man CPAP aufbauen kann. Das geht einfach etwas besser. Bei uns ist zum Beispiel der Umbettraum, da hat man viel Platz, es hat ein Anästhesiegerät, das 7x24 Stunden pro Woche in Betrieb ist, da muss ich immer dafür kämpfen, oder? Das kann man immer irgendwie, ja, der Strom und der Bildschirm altert schnell und so, aber wenn die Geräte wurden entsorgt, nicht weil der Bildschirm gealtert ist, aber der muss einfach in Betrieb sein, wenn man da reinkommt mit einem Notfall, Knopf drücken und los geht's. Nicht noch ein paar Sekunden später. Es hat Material, einen Anästhesiewagen, dahinter einen riesigen Raum mit allen Materialien, Schränke bis zur Decke, sogar einen pädiatrischen Pulmonalis hat es noch gehabt. Es hat alles gehabt, was man irgendwie haben wollte, und es hatte vor allem gute Leute. Das Kind kam jetzt in den Umbettraum. Wir haben vertieft mit Sevoflurane. Der Plan war, fiberoptisch über die liegende Lahrungsmaske zu intubieren, blind intubieren über eine Lahrungsmaske. Das können Sie vergessen. Das hat man früher gelegentlich propagiert. Waren kleine Brücken, selbst mit geeigneten Masken. Das gelingt nicht. Das kreiert nur Ärger. Es geht nicht. Sie verletzen, sie machen Komplikationen. Wir haben also fiberoptisch intubieren wollen. Ich hatte mit der Fiberoptik eine gute Sicht auf den Larynx. Das war wunderbar, aber ich konnte die Optik nicht vorschieben. Ein klassischer Anfängerfehler. Das geht nicht mit der Supreme, weil die Supreme ist anders konstruiert. Sie hat einen zentralen Gastriquent und zwei relativ enge respiratorische Kanäle. Das heißt, sie bringen die Optik rein, wenn sie nicht allzu dick ist. Sie können sie biegen, sehen wunderbar den Larynx. Alles ist perfekt. Aber sie können nicht manipulieren und schon gerade gar nicht einen Tubus vorschieben. Das geht nicht. Mit allen anderen Maskentypen, auch mit der iGel, mit der Prosil, da geht es eigentlich immer, nur nicht mit der Supreme. Die Supreme ist eigentlich ein sehr, sehr toller Atemweg. Ich habe den sehr gerne gehabt. Waren kleine Brücken, Bern, London, Zürich, Berlin, oder? Da ist die jetzt zu Hause. Die hat das untersucht und Sie sehen mit der Supreme hohe Leckagedrücke und vor allem 100% Erfolg im ersten Versuch. Die war schon toll, die Supreme. Die ist einfach so reingeflutscht, ist dann verschwunden bei uns in Luzern, weil sie momentan nicht mehr lieferbar war. Ein toller Atemweg. Jetzt sind wir hier, 7.17 Uhr sind wir hier. Sie sehen, die Sättigung ist schon nicht mehr so gut. So gut, was habe ich weiter gemacht? Nun, eigentlich war es relativ klar, ich habe die Supreme rausgenommen, habe das Laryngoskop genommen und reingeschaut. Eigentlich habe ich erwartet, irgendeine Abstopfung oder einen Tupfer zu finden. Ich meine, ich habe zwei Kinder erlebt, die beinahe ums Leben gekommen sind wegen vergessenen Abstopfungen, respektive einen chirurgischen Tupfer, war aber nicht der Fall, habe auf eine Solus gewechselt, Fiberoptik 2-2 mit einem 3,5er Tubus, müheloses Einführen der Optik, wie hier auf diesem Bild gezeigt, dann wollte ich den Tubus schieben und dann ein schwerster Laryngospasmus. Es ging jetzt gerade gar nichts mehr, oder? Das Abdomen war bretthart, es ging nichts mehr. Und Sie sehen, wir sind jetzt in diesem Bereich, die Sättigung nicht so toll und bald beginnt schlussendlich die Herzfrequenz zu sinken. Bei einer Herzfrequenz von unter 60 hat man mit der Herzdruckmassage begonnen. Es waren jetzt auch noch mehr Leute da, die von der Intensiv kamen. Man hat Atropin gegeben, man hat zwei Dosen Adrenalin gegeben und unter laufender Herzdruckmassage habe ich versucht, fiberoptisch zu intubieren, und da kam ein Schaumpilz aus der Larynx, nicht ein Pilzchen, sondern ein Schaumpilz kam aus der Larynxmaske, und die Nicole hat gesagt, nicht so freundlich wie auf dem Bild, Martin, wollen wir jetzt schneiden? Weil wir konnten weder beatmen noch intubieren, es war eine Katastrophe. Eigentlich das Einzige, was nach Leitlinie noch gehen würde, wäre eigentlich ein chirurgischer Atemweg, weil die Punktionstechniken, die kann man ja schlussendlich einfach vergessen. Das geht nicht. Mit Messer und Schere, da wird es vielleicht gehen. Ich habe Ihnen hier diese Arbeit von Francis Ulmer mitgebracht. Seniore-Autoren sind Thomas Riva und Lorenz Theiler. Die haben 50 Ärztinnen und Ärzte untersucht, haben ihnen ein Instruktionsvideo gezeigt, wie man am Kaninchenmodell seinen chirurgischen Atemweg etabliert. Längsschnitt, Trachea klemmen dran, Trachea luxieren, mit der Schere eröffnen, Tubus rein. Und Sie können jetzt auf drei Dinge achten. Das erste ist, ab dem zweiten Versuch ist man relativ gut. Es gibt keine Versager mehr und wenig schwere Komplikationen. Mit anderen Worten, Ihr erster Versuch sollte wahrscheinlich das Kaninchen sein und nicht das Äugling. Das heißt, wenn Sie die Chance haben, irgendeinen Kurs zu besuchen, wo Sie das üben können, machen Sie das. Das zweite ist, Anästhesist sein hilft Ihnen nichts. Das heißt, alle Fachrichtungen sind gleich gut. Kinderradiologinnen, Kinderchirurgen, Intensivmediziner, Notfallmediziner können das genau gleich gut lernen, wenn sie es anpacken. Und das dritte ist, die Frauen, die sind sehr viel besser. Die Frauen machen vor allem initial deutlich weniger Verletzungen. Also sie sind initial etwas langsamer, aber sie machen es einfach sicher. Und das zieht sich durchs Band hinweg. Sie sehen hier die Studentinnen und Studenten in Slowenien, die die Puppe intubieren. Und sie sehen die Mädchen, die Frauen, 100% Erfolg. Der Tubus ist immer richtig. Es dauert etwas länger. Die Männer, husch, husch, der Tubus geht nach unten, aber jedes fünfte Mal, da ist der Esophagus. Und das zieht sich durchs Band weiter. Hier Daten aus Schweden über ZVK-Einlagen und 4 Traumazentren, Erwachsenen-Traumazentren, über 12.000 ZVK-Einlagen. Und Sie sehen, Male Operator, der Arzt ist ein Mann, ist der größte Risikoprädiktor für eine schwere Komplikation. Und mein, wenn Sie die Realität dann anschauen, wir glauben das sofort. Mein, das ist so, wir sind halt mutiger, entschlusskräftiger und nicht so sorgfältig, nicht so wahnsinnig überlegt, gelegentlich. Ich glaube, wir können das nicht ändern, was wir sind, oder? Aber wir können uns selber analysieren. Und wenn man seine Schwächen kennt, kann man ja vielleicht daran etwas arbeiten. Ich meine, wir etwas überlegen und sorgfältiger sein und die Mädchen ja vielleicht etwas schneller werden bei gewissen Prozeduren. Natürlich würde Front of Neck Access bei diesem Kind mit Pierre Robin ohne Hals, das würde nicht gehen. Das wäre nicht gegangen. Aber trotzdem glaube ich, dass man diese Dinge üben soll, weil es ist ein Konzept und klare Konzepte, die helfen in der Not. Das ist wie bei der Luftfahrt. Da haben wir auch eine Schwimmweste unter dem Sitz und natürlich, die Realität ist, bei 10 Grad Wassertemperatur und hohen Wellen und Wind mitten im Nordatlantik, das wird Ihnen nicht helfen. Aber trotzdem, Sie haben ein Konzept und das ist letztlich doch sehr beruhigend. Nun, wie ging es weiter? Unter Herzmassage habe ich den Schaum abgesaugt, dann die fiberoptische Intubation gelingt. Ich hatte auch das Selbstvertrauen, dass das gelingen wird. Den 3,5 Tubus ohne Köpf geschoben. Massives Leck, suffiziente Beatmung ging nicht. Ich habe dann als nächstes den Magen entleert mit einer Sonde. Ich meine, Sie wissen ja, der aufgeblähte Magen, der ist ja nicht nur ein Problem, weil Luft die Flüssigkeit nach oben drängt, sondern die Zwerchfälle sind hoch, die Lungen sind atelektatisch, sie können ein Kind nicht mehr beatmen, nicht mehr oxygenieren. Ich habe dann gewechselt über einen Tube-Exchanger auf einen 3,5 mit Köpf und siehe da, toll, oder? Endlich eine Sättigung, zwar einstellig, aber immerhin eine Sättigung, das Herz war wieder da. Ich habe dann rekrutiert, 100% Sauerstoff mit hohen Drücken und Sie sehen, über 95% Sättigung, schlussendlich ein Druck von 24, ein Piep von 8 und wir haben das Kind vom OP auf die Intensivstation verlegt. Oben auf der Intensivstation dann das erste kapilläre Blutgas, arteriell, das O2 natürlich nicht arteriell, sondern kapillär, massiv wasserkonstringiert. Das CO2, ja, muss man sagen, deutlich hyperkapnisch. pH eigentlich nicht so katastrophal bei diesem CO2, also nicht ein pH von 6,6 oder 6,7, wie so nach schweren Reanimationen. Das andere, Basic-6-8, das hat mich eigentlich relativ beruhigt. Ich meine, so nach einer Katastrophe würde ich so, ja, minus 15, minus 20, irgendwie so etwas erwarten. Auch das Laktat war schlussendlich relativ moderat erhöht. Das war dann das erste Röntgenbild, das wir gemacht haben. Mein klinisch war es ganz klar ein Lungenödem-Evakuo. Daran ist überhaupt nicht zu zweifeln, aber es liegt sicher noch mehr vor, weil wir haben auf der rechten Seite zusätzliche Infiltrate. Wir sehen auch ein Bronchopneumogramm. Wir sehen da die Kontur des Thymus wahrscheinlich, also die Radiologin kann mich korrigieren, das heißt wahrscheinlich noch irgendein Pneumomediastinum. Am nächsten Tag, da sieht man dann die Infiltrate, das war eigentlich kein Zweifel, dann nach 5 Tagen plötzlich das da, Totalatelektase auf der rechten Seite, mit allen Kriterien, die man sich wünschen kann, ein schönes Bild für Facharztgespräche. Und ich habe gedacht, ja, da ist halt doch irgendetwas da im Bronchialsystem, wir schnallen schnell rein mit der Fiberoptik, war es aber nicht. Dann am 9. Tag war der Tubus wieder einmal zu tief. Orale Tuben haben das Problem, dass sie einfach nicht so gut fixiert sind. Und schlussendlich dann am 12. postoperativen Tag, nach 10 Tagen Beatmung, Extubation in optimalem Umfeld. Das war wiederum der Umbetraum bei uns unten. Wir haben Sekret gehemmt. Wenn Sie Sekret hemmen wollen, brauchen Sie anhaltende Spiegel des Parasympathikolytikums, also IV trocknet nicht so gut. Sie müssen es oral, rektal oder früher intramuskulär geben, dass sie richtig trocken werden. Wir haben Dexamethason gegeben. Es gab in der Folge noch einen Opiatentzug. Methadon und Clonidin wurde verabreicht. Aber am 26. postoperativen Tag wurde das Kind entlassen, neurologisch unauffällig, der Gaumen geheilt. Nun, um es zusammenzufassen. Der erste Fall, der zeigt ganz klar, es gibt keine absolute Sicherheit in der klinischen Medizin. Man soll immer zweifeln, die Diagnosen immer hinterfragen, nochmals hingehen abends, bevor man nach Hause geht. Man kann sich immer getäuscht haben. Es kann 2 Stunden später, kann eine andere Diagnose kann stimmen. Und der zweite Fall, der zeigt eigentlich doch sehr deutlich, dass auch jahrzehntelange Erfahrung nicht davor schützt vor Situationen, die beinahe ins Verderben führen. Es ist ein gefährlicher Beruf. Wir müssen uns täglich dem bewusst sein und ich bin nachher noch viel mehr mit Demut zur Arbeit gegangen und ja, ich habe einfach auch Glück gehabt. Mein Dr. Dangl, der Begründer der Schweizer Kinderanästhesie, hat mir 1996 als Ehrenrente ging einen Brief geschrieben und darin steht, ich wünsche Ihnen auch das notwendige Quäntchen Glück, das sich bei steter Sorgfalt von selbst einstellen wird. Und von diesem Glück da habe ich sehr viel gebraucht. Und dieser letzte Fall, der hat mich eigentlich auch davon überzeugt, dass wenn man mit 65 klinisch ausscheiden kann, ohne eine einzige schwerste, schuldhaft verursachte Katastrophe, ist es wahrscheinlich klug, den klinischen Teil der Kinderanästhesie zu lassen. Es gibt ja noch andere Aspekte der Kinderanästhesie, aber Piloten, die fliegen auch nicht schlussendlich, bis sie vom Himmel fallen. Vielen herzlichen Dank.
Lieber Martin, komm zu uns in unsere Wohlfühlecke.
Damit du dich so eine schöne Karte, wo draufsteht, wie es weitergeht.
Ach so, sollen wir dir eine geben zum Halten?
Nein, es geht. Wir fühlen dich mit Brille und so kann ich ja nicht mehr lesen.
Okay. Ja, lieber Martin, vielen Dank, dass du diese beiden spannenden, teilweise sehr tragischen Fälle aus deiner Vergangenheit mit uns geteilt hast. Im Hinblick auf diese Session muss ich dir jetzt als erstes die Frage stellen, wie haben denn diese Fälle deine klinische Tätigkeit beeinflusst?
Der erste Fall hat sicher meine zwangshafte, also meine Kontrollzwänge, Standardisierung, nochmals kontrollieren, immer nochmals in den Saal gehen und schauen, ob alles gut läuft. Das hat das einfach begünstigt, dass ich diesen Teil meiner Persönlichkeit noch verstärkt ausgelebt habe. Und der zweite Fall, wie gesagt, der hat ist eigentlich sehr klar gemacht, dass, ja, dass wenn es gut gegangen ist, soll man es wahrscheinlich auch lassen. Und noch etwas unterrichten, das ist ja ganz toll. Es gibt viele Aspekte, die immer noch sehr, sehr schön sind.
Ja, ich glaube, diese komplexen Fälle haben gezeigt, dass eure Performance am Kind, also das Gelingen der Situation, abhängig war von mehreren Faktoren. Und es gibt ja dieses Drei-Säulen-Modell. Die drei Säulen Wissen, Verhalten und Fertigkeiten, die man alle im Blick haben muss, damit die Performance gelingt. Also die Leistung zur Bewältigung einer definierten Aufgabe, in dem Falle die Sicherung des Atemweges. Und ich denke mir, bei jeder Aufgabe brauchen wir diese drei Säulen. Bei der einen Situation mal die eine mehr, die andere weniger, aber doch sind alle drei wichtig. Und wir haben uns gedacht, dass wir mit dir diese drei Säulen hier mal durchsprechen und gucken, was wir für uns mitnehmen können für den klinischen Alltag, genauso wie du eben aus deinen Fällen gelernt hast.
Martin ist ja ein paar Jahre klinisch tätig gewesen und du hast wahrscheinlich mehr als nur 2 Katastrophen in deinem Leben erlebt. Du hast uns noch einen dritten Fall mitgebracht, der genau zu dieser Säule Wissen passt.
Ich meine, ich habe natürlich viele nicht so ganz gute Dinge erlebt in meinem Leben. Ich meine, ich habe vor über 40 Jahren etwas vor diesem kleinen Säulen, aber nicht viel, da habe ich ein Kind betreut mit einem riesigen Hämangiom am Hals. Es war 8 Monate alt, normal schwer, das Hämangiom war rasch wachsend, die Thrombozyten waren tief, der Quick war tief, also ein klassisches Kasselbach-Merit-Syndrom. Und wenn man hingeschaut hätte, hätte man sicher die subtilen Zeichen einer Herzinsuffizienz erkennen können. Ich meine, der chirurgische Plan, der war, die Karotis externa zu ligieren, das kann man im Rahmen von Tumorchirurgie und dann in der Folge möglichst viel von diesem Hämangiom zu resezieren. Wir hatten als Monitoring das EKG, das war bei weitem nicht selbstverständlich, also 1977, Inselspital, Uni, Bern, da gab's EKG nur im Herzsaal und für ganz Schleppmacherimplantation, aber sicher nicht für eine Lobektomie oder eine Sigma-Resektion. Also wir hatten immerhin schon das EKG, wir hatten natürlich das präkordiale Stethoskop und wir haben den ganz neuen Dynamap genommen. Meine oszillometrische Blutdruckmessung wurde 1976 in die Klinik eingeführt. Es gab so ein Gerät, aber man vertraute dem nicht so richtig, weil es gab so komische Geräusche von sich von Zeit zu Zeit und hat so gepiepst und man wusste nicht, auf welche Knöpfe dann drücken. Nun, man hat mich da hingestellt. Ich hatte, wie gesagt, 1,5 Jahre Anästhesieerfahrung, schon Pädiatrie und Neonatologie. Mit mir war die damalige leitende Pflegekraft, die Schwester Cecil, die wird jetzt dann 89 und wir haben immer noch Kontakt. Und wir haben das gemacht damals, was man halt so machte. Wir haben inhalativ eingeleitet mit Lachgas und Halothan damals. Cecil hat eine Butterfly ins Kalb gezaubert, als der Gips dann hart war, da haben wir Succinylcholin roter Gummitubus gemacht, dann Anästhesieunterhalt mit Lachgas und Enfluran und relaxiert mit Allophorin und Analgesie mit repetierten Dosen Ketamin, was schon zeigte, so richtig Geheue war uns die Sache nicht. Die Chirurgie begann dann damit, dass die chirurgischen Kollegen an beiden Ellbögen eine Venenfreilegung gemacht haben, weil alle peripheren Venen waren aufgebraucht, ZVK bei Kindern. Das gab es damals noch nicht. Und an jedem Arm hing dann ein Thrombozytenkonzentrat, zusammengezählt etwa 20 Milliliter pro Kilo. Und dann sind wir in den Saal gefahren. Und im Saal drin, da hat dann der Dynamap nicht mehr funktioniert. Das hat mich eigentlich nicht verwundert. Das ist etwas komische Gerät da, das man eigentlich sonst kaum brauchte. Dann haben die Chirurgen moniert, sie würden die Karotis nicht tasten. Ich habe gedacht, das ist eigentlich klar bei diesem Hals, dass man die nicht tastet. Ich war dann allein im Saal, dann ist plötzlich das Kind bradykard geworden, QRS ist breit geworden. Ich habe um Hilfe geschrien. Die Hilfe kam in Form des Kinderanästhesie-Leiters, der kam da in den Saal, hat auf den Schirm geschaut und hat gesagt, oh, ein Herzproblem, ich glaube da kann man, sollte man Digitalis geben, dann ist die Person weggetribbelt, um nachzulesen, wie viel man denn da geben soll. Ich habe mich von meiner Erwachsenenexpertise ans Dopamin erinnert, 250 und 250, 1 Milliliter, 1 Milligramm, ein Tropfen 50 Mikrogramm, das war schnell gerichtet, wir haben es tropfen lassen frei und das Herz kam dann wieder, die Chirurgie wurde aber abgebrochen, die Wunde verschlossen, das Kind auf die Intensivstation verlegt, wo es wenig später bei einem hypoxischen chemischen Hirnschaden verstorben ist. Mein Umfeld hat das eigentlich nicht so sehr bewegt. Die haben gesagt, das Kind war ja gottreskrank, so kann man doch eigentlich fast nicht überleben. Mich persönlich hat es aber tief bewegt. Ich habe mich schon gefragt, war ich denn wirklich gut genug? War das, was ich da gemacht habe, wirklich der Standard, den man macht so? Meine, aus der damaligen Optik wahrscheinlich schon. Es war nirgends viel besser. Meine, heute wäre alles völlig anders. Wir würden das Kind abklären, hätten ein Kernspin, wobei Kernspin gab's noch nicht. Und CT, erst 5 oder 6 Geräte in der Schweiz, das war alles noch neu am Kommen. Wir hätten natürlich heute eine Arterie gelegt, wobei arterielle Kanülen, das gab es in der Kinderkardioanästhesie an den Universitätenzentren und da mindestens in Bern immer durch chirurgische Freilegung, ZVK bei Kindern, das gab's eigentlich noch nicht. Das heißt, heute wäre alles völlig anders. Natürlich ein Pulsoxy, aber ein Pulsoxy hatten wir auch noch nicht. Es war schon sehr anders und dieser Fall, der hat mich natürlich schon angetrieben, immer die Frage zu stellen, ist das, was wir machen, wirklich gut genug? Weil nur weil Dinge gemacht werden an der Institution, heißt es ja noch lange nicht, dass es auch gut ist. Und ich glaube, man soll schon immer schauen, ja, was ist denn heute State the Art? Was machen die anderen? Ich habe Lehrbücher gekauft, vor allem amerikanische waren das zum Beispiel zu dieser Zeit. Da stand zum Teil auch aus heutiger Sicht abstruse Dinge drin. Habe Kongresse besucht, habe andere Kliniken besucht, bin immer in den OP gegangen, habe mir die Tricks mitgeben lassen und habe versucht, mich zu vernetzen, auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Und ich glaube, das war schon wichtig für mich und hat es schlussendlich ermöglicht, auch, ja, sagen wir jetzt, eine gewisse Luzerner Schule der Kinderanästhesie zu etablieren. Man soll sich immer bemühen, weiterzuschauen und voranzukommen.
Das ist ein extrem spannender Fall, der aber auch nicht nur nachdenklich stimmt, sondern auch irgendwie ein bisschen ernüchternd ist. Ich glaube, das stimmt ja mir zu, denn es bedeutet ja, dass auch Experten früher oder später in dem Fach an die Grenzen geraten und dass man sich auf nichts 100% vorbereiten kann. Und du hast jetzt gerade die Luzerner Schule erwähnt. Ist es denn ein Merkmal der Luzerner Schule, die Perfektion anzustreben, also die Grenzen möglichst so weit zu verschieben, dass man sie nicht erreicht?
Ja, ich glaube, wir sollen ja jeden Tag versuchen, es noch etwas besser zu machen. Also jeden Tag soll es einfach perfekt sein. Ich glaube, das ist schon das Ziel, immer daran zu feilen, dass es noch etwas besser geht. Wahrscheinlich wie bei jedem Skifahrer, wie bei jedem Eisläufer, der will dafür sorgen, dass es noch etwas besser wird. Und ich glaube, so kommt man voran schlussendlich, wenn man das macht. Ich habe mir schon Mühe gegeben, die Dinge immer möglichst gut zu machen. Wobei mein Standard vor 30 Jahren, da kann ich nicht mehr anschauen, oder? Das war schon nicht gleich wie am Schluss. Auch die Konzepte waren nicht so klar wie am Schluss jetzt.
Ich glaube, das ist tatsächlich sehr wichtig, dass man an sich arbeitet. Ich habe da auch ein schönes Video gesehen auf den Social-Media-Kanälen, leider weiß ich nicht mehr wo. Und das war ein Neurochirurg oder ein Orthopäde, der berichtet hat, wie kann er sich verbessern, wie kann er an sich arbeiten. Er war schon so Oberarzt oder in einer höheren Position jedenfalls. Und ich glaube, wenn man in dieser Position ist, dann kriegt man selten Feedback, um sich zu verbessern. Aber er hat sich auch gefragt, warum ist das denn eigentlich so? Das ist ja völlig blöd. Die Piloten machen das ja eben auch, die machen Trainings und so weiter. Also auch ein Oberarzt oder Chefarzt muss sich evaluieren. Und er hat sich einen alten Mentor in den Saal geholt, der Chirurg, und bat ihn einfach, ihn zu beobachten und ihm Feedback zu geben. Und dann haben die operiert und dann sagte der ehemalige Senior dem Kollegen, ja, war doch alles super, aber warum hast du denn eigentlich deinen Arm die ganze Zeit so hoch gehalten? Warum hast du denn das Licht nicht richtig eingestellt? Da hattest du auch Schatten im OP-Gebiet. Und siehe da, er hat das Feedback angenommen und hatte danach auch eine bessere Performance. Also er war besser in der Komplikationsrate zum Beispiel, ne? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man eben seine eigene Fehlbarkeit akzeptiert und dass man auch daran arbeitet, besser zu werden.
Ich habe natürlich auch das Privileg zu haben, über 300 Gastärzte zu haben in dieser Zeit in Luzern. Und die haben ja alle was mitgebracht. Und selbst wenn sie nichts gesagt haben, man sieht ja den Augen an, was sie abstrus finden oder was sie gut finden. Und vieles kam von auswärts, also Schlauchhaltung. Tonsillektomie mit Larynxmaske ging erst, nachdem ein Gastarzt aus der Mollgäle bei mir war und die Tricks gezeigt hat, so richtig in der Routine. Die kleinen Filter kamen aus Berlin durch Andreas Machotta, Propofol, Kernspin, einfach unter der Türe durchgeführt, das ist aus Innsbruck nach Luzern gekommen. Die haben alle was mitgebracht. Also man profitiert sehr stark von Supervision. Ist immer beidseitig.
Also der Austausch ist wichtig.
Wichtig. Gastarzt ist unbezahlte Supervision. Du musst nichts ausgeben.
Und wie setzt du das in deiner Klinik um? Wie bringst du den Assistenten dann bei, dein Wissen?
Ich habe das sehr gern gemacht. Und das ist das Einzige, was ich so echt vermisse, das Hands-on-Teaching. Ich war natürlich als Vollprofi-Kinderanästhesist allein im Wesentlichen, mit 3 respektive 4 Sälen, alle anderen Leute in Ausbildung. Ich war aber bei jeder Einleitung dabei. Ich glaube, bei einer Einleitung soll man geschützt sein. Das soll man theoretisch nicht allein machen als relativer Anfänger. Bei der Ausleitung soll man gesichert sein, also in Rufweite sein. Und da hat man sicher das Praktische, hat man hat man da überschaut und zu Belangenfällen hat man natürlich auch viele theoretische Dinge diskutiert. Also die Ohrmikros, die Ohrplastiken, die sind ideal, um zu relaxometrieren, da kann man die Relaxantien durchnehmen. Ja, man kann auch Dinge rechnen, also die guten Assistenten, die wussten, wie viel Gramm Sevoflurane sie jetzt verbrauchen im Laufflow bei 200 Milliliter. Das ist nicht so schwierig zu rechnen, oder? Aber man weiß wie.
Ich möchte nicht wissen, wie streng du als Lehrer gewesen bist, wenn deine Assistenten wussten, wie viel Gramm Sevoflurane sie verbraucht haben. Aber
ich war natürlich stolz, dass sie das können.
Hast du das als Ziel definiert?
Nee, natürlich nicht. Es gab ganz klare Lernziele in der Kinderrotation. Also ich habe eine kurze Rotation gehabt, 2 Monate, eine lange Rotation, 6 Monate, vielleicht 8 Monate. Und da war ganz klar drauf geschrieben, was man so ungefähr erreichen sollte in diesen Zeiten. Aber das theoretische Wissen, das war da drin nicht vorhanden im großen Stil.
Ich glaube, das ist ein absolutes Goal in der Ausbildung, dass man die Ziele definiert. Daraus ergibt sich das Curriculum dann von selbst. Da muss man, glaube ich, gar nicht mehr viel entwickeln.
Ja, die guten Leute kommen natürlich auch und mir fehlt noch das. Und da kannst du mir das schauen, erklären. Mein fetaler Kreislauf war drauf. Es waren die Babygramme bei den Neugeborenen, dass sie sich da etwas auskennen. Es war schon viel Dinge drauf und das war schon toll. Ich meine, es war schon ein sehr, sehr großes Vergnügen. Ich hatte alles Mitarbeiter, die wollten was lernen, die kamen gern zu den Kindern, hatten alle Angst, kamen gern zu den Kindern und am Schluss sind sie dann ja mit einem gewissen Selbstbewusstsein Flügge geworden. Das ist schon ganz toll. Also das war auch ein Wandel in meiner Karriere ganz zu Beginn. Da war es für mich schwierig, die Dinge nicht mehr alle Dinge selber zu machen, weil ich habe sie auch gern selber gemacht. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, wie viel Freude es macht, es den anderen beizubringen, dass es ihnen gelingt. Und sie sehen, wie es ihnen Freude macht, wenn sie das eben können, wenn die Blocks gelingen und die Einleitung gelingt.
Das ist dann Next Level quasi. Aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auszubilden. Das ist ja auch nicht selbstverständlich und sehr schwierig, auch finde ich in dem heutigen stressigen Alltag. Also je nach Komplexität der Maßnahme oder der Prozedur braucht man eben die Supervision, die ist wichtig. Ich möchte mal hier noch ein Stichwort auch noch geben, einwerfen an der Stelle, Generationsvertrag. Ich weiß nicht, ich finde, es ist selbstverständlich für einen Senior-Arzt oder einen Erfahrenen, sein Wissen auch weiterzugeben an die jungen Kollegen. Das ist, glaube ich, so unser Ausbildungsauftrag, den wir haben. Ich erinnere mich an eine Situation in der Klinik, in der eine junge Kollegin mich gerufen hat im Dienst. Ich hatte auch zufällig Dienst auf die Intensivstation und sie fragte mich um Rat, was sie machen soll. Ich habe ihr erklärt, was ich machen würde und das hat sie dann auch vielleicht umgesetzt. Ich weiß es gar nicht und sie hat sich dann entschuldigt, dass sie mich gerufen hat. Ich habe ihr gesagt, weißt du was, du brauchst dich gar nicht entschuldigen. Es ist meine Pflicht, dir das zu erzählen, was ich hier mache. Und wenn du in 5 bis 7 Jahren an meiner Position bist, dann bitte ich dich auch um 2 Uhr nachts mit deiner Engelsgeduld den nächsten Assistenten dann das Wissen zu vermitteln, die Situation zu handeln. Also das ist der für mich sogenannte Generationsvertrag.
Ein sehr prägender Satz von Martin, der ist mir immer noch im Ohr, ist der: Ich wollte immer alles wissen. Nun hast du fast dieses Ziel erreicht, ja?
Nein, das war natürlich die Überheblichkeit des 20-Jährigen, der glaubt, wenn man nur genug lernt, bis tief in die Nacht, dass man dann alles weiß. Das natürlich nicht, oder?
Ein paar Jahre später?
Merkt man langsam, wie wenig, dass man weiß.
Und am Ende ist das also nicht das Kochrezept, das zum Erfolg führt. Wenn wir eine stabile Säule Wissen haben, ist es nur ein Teil der Wahrheit. Weil am Ende ist die Performance eben nicht nur von dem Fachwissen abhängig.
Es braucht nicht nur Fachwissen, es braucht auch die anderen Teile. Aber ich glaube, es schadet eben nichts zu wissen und nichts viel zu wissen. Und es ist ein Irrglaube zu glauben, man kann heutzutage alles nachschauen. Man kann nur die Dinge nachschauen, von denen man weiß, dass es sie vielleicht gibt. Das heißt, es braucht immer ein Basisstockwissen, dass man weiß, in welchem Register man suchen muss. Also es lohnt sich sicher, viel zu wissen. Dann hat man die richtigen Assoziationen.
Ja, also wir sind alle angehalten, an unserer eigenen Säule Wissen zu arbeiten. Du hast erwähnt, dass man sich in den wissenschaftlichen Austausch begeben muss. Das machen wir ja hier auch im Rahmen zum Beispiel dieses Kongresses. Es gibt zum Beispiel wunderbare Podcasts, die man hören kann. Gordon hat gesagt, man muss Ziele definieren der Ausbildung. Und wir haben heute auch viel schon über Fellowships gehört. Also es gibt Konzepte. Und ich glaube, jeder braucht natürlich auch die eigene Neugier und das Bestreben, ein bisschen besser zu werden. Immer ein Stück mehr als den Tag zuvor.
Also die nächste Säule sind die Verhaltensfaktoren, die häufig unterschätzt werden. Also ich meine, wer war schon mal auf einem Kongress zu Human Factors? Ja, es geht immer nur um Workshops, wo wir die Skills üben. Es geht um Vorträge, wo wir unser Fachwissen erweitern können. Aber es geht nie darum, dass wir lernen, was bringen wir eigentlich mit und warum reagieren und handeln wir, wie wir handeln. Und daraus ergibt sich dann die Frage an dich, Martin, wie kann denn ein gewisses Mindset unser Handeln beeinflussen? Stehen wir uns da manchmal selber im Weg?
Man scheitert immer an sich selber letztlich, also vor allem in den kommunikativen Dingen, das sind ja so die heiklen. Da scheitert man. Letztlich braucht man die richtigen Vorbilder und ich hatte großartige Vorbilder, aber man muss nicht alles von ihnen kopieren, sagen wir es mal so. Es braucht schon Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Und dann ist man froh, wenn es Leute gibt im Umfeld, zu denen man ein Urvertrauen hat, die einem auf gewisse Dinge hinweisen. Und völlig offen hinweisen, dass das jetzt nicht so gut war oder dass das auch gut war. Das tut viel besser, oder natürlich. Man soll immer Lob bekommen, tut gut.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 3401. Ich wiederhole, 3401.
Das ist sozusagen mein Stichwort. Möchte ich ein Publikum-Experiment mit euch durchführen. Und dazu brauche ich zwei Herrschaften hier auf der Bühne. Eine Dame und einen Herrn. So, wer hat da Lust drauf? Bitte mal die Hand heben.
Nicht alle auf einmal, bitte.
Können wir das mal durchzählen? Null?
Für die Hörenden, genau.
Da geht schon eine Hand hoch. Okay. So, ich schreite jetzt mal zum Äußersten.
Jetzt wird's richtig unangenehm für euch. Gon steht auf und kommt zu euch.
Das ist der Punkt, den ich persönlich immer sehr hasse. Wenn jemand von der Bühne ins Publikum kommt und durch die Reihen schaut,
ziehe ich hier mit dem Kopf ein.
Ich beschreibe mal für unsere Hörerinnen, was ich hier sehe. Es fällt mir sehr schwer, Blickkontakt herzustellen. Das ist schon mal das Erste. So, da wird viel auf den Fußboden geschaut. Schönes Parkett, ja, was das wohl gekostet hat. Es sind immer noch keine Hände oben. Bis auf Andreas. Ich habe dich im Blick. Ich komme zurück. Wird auf die Uhr geschaut, ja. Wenn ich jetzt gehe, schaffe ich noch einen Zug früher? Ein Badass-Move, ja. Den Saal verlassen, da ist man raus aus der Nummer. Sehr gut, sehr gut. Von den Besten lernen. Okay, die junge Frau wird nicht mitmachen. Jetzt verrate ich euch was. Andreas, es tut mir leid, aber ich interessiere mich überhaupt nicht für die sich hier gemeldet haben, sondern ich möchte mit denen sprechen, die sich nicht gemeldet haben. Und zwar interessiert mich, warum? Magst du mir einmal sagen, warum du dich nicht gemeldet hast?
Du kannst ja mal meinen Puls fühlen. Also ich bin direkt aufgeregt.
Warum?
Steilvorlage.
Ich bin noch ziemlich jung, ich bin im vierten Jahr und ich habe Angst, dass ich was Dummes vorne sage und gelacht wird.
Aber es kennt dich doch überhaupt keiner.
Oh, doch, da. Da ist meine Oberärztin.
Und die Oberärztin ist dabei und du hast Angst, dich quasi zu blamieren.
Ich muss dazu sagen, zu Unrecht, die ist immer sehr nett zu mir.
Ja, ich glaube, du bist auch gut, aber du weißt auch gar nicht, was dich erwartet. Okay, das ist im Prinzip schon alles gesagt, was ich hören wollte, aber ich frage trotzdem noch mal eine Reihe weiter. Was sind deine Motive gewesen?
Ja, es geht mir eigentlich ähnlich wie der Kollegin. Auch noch relativ frisch in der Ausbildung, im vierten Jahr. Und von einer großen Gruppe dann vorne Experimente zu machen. Ist auch nicht mal gerade. Okay.
Was ist mit dem Forschergeist? Experiment ist doch was Tolles eigentlich, oder?
Ja. Im Grunde schon.
Wenn sie andere machen.
Nee, man kann es auch selbst machen, aber in der eigenen Komfortzone ist, glaube ich, angenehm.
Ja, okay, das ist schön. Also ich glaube, wir können das jetzt hier an der Stelle schon abbrechen, weil die wesentlichen Dinge gesagt sind. Die beiden Kollegen haben Angst, sich vor uns zu blamieren. Sie wissen nicht, was sie erwartet. Sie haben Angst, einen Fehler zu machen. So übersetze ich das Ganze mal. Und jetzt stelle ich euch die Frage, ist dieses Verhalten, ist das angeboren oder ist es gelernt?
Ja, liebe Regie, wir brauchten einmal ein kleines Video.
Die gute Nachricht, ganz kurz vorweg, ist, wenn es gelernt ist, könnte man es verlernen. Schauen wir uns mal dieses Video an.
Genau, also um diese Frage von Gordon zu beantworten, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Für die Hörenden möchte ich einmal kurz erzählen, was wir da sehen. Wir sehen ein kleines Mädchen, das drei Bauklötze aufeinander gestapelt hat. Ja, und dann wollte es noch einen vierten Baustein drauf machen. Und als das vierte Steinchen oben war, ist der Turm runtergefallen und das Kind hat gelacht. Es hat sich gefreut, es fand es total witzig. Und was macht das Kind danach? Es geht hin, hebt die Steine auf und baut einen neuen Turm. Ja, jetzt wird nochmal schnell Kacki gemacht, einmal kurz in die Windel gedrückt. That's life. Aber das Kind hat eine entspannte Atmosphäre. Die Eltern geben diesem Kind einen Raum. Sie ermutigen das Kind weiterzumachen, positive Verstärker. Sie loben das Kind, sie tadeln es nicht, wenn es etwas nicht richtig macht und der Turm umfällt. Dieses Kind hat eine sehr geschützte, wohlwollende Lernumgebung. Und es hat den Freiraum, seinem Forschergeist freien Lauf zu lassen. Und ich glaube, das verlernen wir ein bisschen. Das war das Experiment von Gordon. Und die Frage ist eigentlich an dich, Martin, wie kriegen wir denn dieses Spielzimmer in unsere Kliniken?
Prinzipiell haben wir Erwachsene das ja auch noch. Also beim Skifahren mindestens. Da braucht kein Mensch, der einem zuschaut, einen Hang ohne Spuren und da will man die beste Spur machen. Und am nächsten Tag will man es nochmals versuchen, ob es nicht besser geht. Also ich glaube, wir haben das schon noch in uns, aber im klinischen Umfeld sind die Dinge natürlich komplexer. Da gibt es einen Patienten, einen Gegenüber, der auch Nachteile erleiden kann, wenn es nicht gelingt. Und ich glaube, wir haben es schon immer noch in uns, oder es besser zu machen und es nochmals zu machen. Nicht gelingen in der Medizin ist nicht nur der, der es macht, dem es nicht gelingt. Das ist ein Mitmensch gegenüber. Das macht es schon etwas anders. Aber es ist sicher schön, in einem Umfeld zu arbeiten, wo man, wenn man sich Mühe gibt und es dann halt nicht so gelingt, wie es sollte, wo man nicht getadelt wird, sondern wo man einem hilft, dass es dann geht, wie bei den Bauklötzen beim zweiten Versuch.
Ja. Ich glaube, für jeden persönlich ist es natürlich auch so, dass wenn etwas nicht gelingt, dass es sich blöd anfühlt. Und dazu gab es übrigens auch eine psychologische Studie von Daniel Kahnemann. Die haben Menschen eine Skala vorgegeben, eine subjektive Skala, an der sie bewerten sollten, wie sie einen Verlust oder einen Gewinn bewerten. Und wenn sie eine Kekspackung bekommen haben, die 5 Euro wert war, haben sie gesagt, das fühlt sich an wie plus 17. Aber wenn man ihnen die gleiche Kekspackung genommen hat, haben die gesagt, das ist minus 47. Also ich glaube, jeder erinnert sich von uns noch richtig gut daran, wann er den letzten ZVK versemmelt hat. Aber die anderen 10, die gut gelungen sind, die bleiben leider nicht so im Gedächtnis hängen.
Zu ZVKs haben wir jetzt heute von Martin gelernt, dass man gut bedient ist, wenn man als männlicher Arzt diese Maßnahmen an eine weibliche Kollegin delegiert. Das erhöht die Sicherheit.
Also gerettet werden von der Feuerwehr von einem Mann. Schnell, mit großem Risikoeinsatz vom Feuer weg. Der Notaufnahme, die Ärzte.
Aber um Dinge zu erlernen, ist das Mindset essentiell, wie Absolut. Ich daran gehe und in welcher Atmosphäre ich lernen darf. Da gibt es einen, den ich sehr bewundere, Mark McCormack.
Genau, der CEO von International Management Group. Er hat auch das Buch geschrieben, was Sie an der Harvard Business School nicht lernen. Denn er hat den Studierenden zeigen wollen, wie es dann nach der Hochschule, weil da geht es im echten Berufsleben. Und da hat er versucht, die Brücke zu schlagen mit diesem Buch.
Er war ein durchschnittlicher College-Absolvent.
Er war Anwalt, glaube ich.
Anwalt, genau, durchschnittlicher Anwalt, bis er angefangen hat, Sportler unter Vertrag zu nehmen. Und er gilt als Begründer des modernen Sportmanagement. Er hat irgendwann mal gesagt, der größte Traum wäre, Boris Becker unter Vertrag zu kriegen.
Aber, echt?
Hat er mal gesagt. Und tatsächlich hat er dann auch an der Harvard Business School unterrichtet und hat den StudentInnen dort beigebracht, was man dort eigentlich nicht lernt. Und der hat halt etwas Kluges gesagt, wie ich finde, was das Mindset ziemlich voranbringen kann. Und zwar hat er gesagt, man soll mindestens einmal am Tag einen Fehler zugeben. Da habe ich missgebaut. Dann soll man einmal am Tag etwas zugeben, nicht zu wissen, auch als Oberärztin oder Oberarzt. Und man sollte einmal am Tag jemanden um Hilfe bitten. Das machst du 3 Monate und dein Mindset ist danach ein völlig anderes. Du bist offen, du hast eine Akzeptanz deiner eigenen Fehlbarkeit und es fällt dir viel leichter, über Fehler zu sprechen, aus denen alle was lernen können.
Absolut, ich glaube, es geht wie immer darum, dass man sich das ins Bewusstsein ruft, dass man etwas immer jeden Tag dazulernen kann und eben, wie du schon sagst, das Mindset eben ändert. Was hat dir denn geholfen, Martin, deine Wege anzupassen im Laufe deiner Karriere? Verhaltensfaktoren.
Ich bin natürlich schon in einem guten Umfeld groß geworden. Ich habe immer Lehrer gehabt, die mich gefördert haben, die mich gefordert haben auch, die mich geschätzt haben. Dann hatten wir ja eine tolle Atmosphäre. Also wir hatten täglich unsere Rapporte. Da hat man vorgetragen, was man gearbeitet hat am Tag, also die Fälle, die im eigenen Saal waren, und da hat man erzählt, was da passiert ist, und die nichts zu erzählen hatten, das waren langweilige Kollegen. Es passieren ja ständig Dinge, die nicht toll sind, und das hat man ausgetauscht, oder dass man heute eben Midazolam statt Succinylcholin gegeben hat, das wurde gesagt. Mea culpa, natürlich ist es nicht toll, natürlich fühlt man sich auch schuld, aber es wurde erzählt und man wurde nicht zur Schnecke gemacht.
Meine Frage an das Publikum: Wer von euch hat in den Frühbesprechungen, gelegentlich nicht jeden Tag, aber vielleicht einmal im Monat oder so, Raum, um über Dinge, die im OP nicht gut gelaufen sind, zu sprechen?
Es melden sich ungefähr 20-25%, Gordon.
Ich würde auch sagen, so ein knappes Drittel oder
das,
so.
Das waren noch die Zeiten mit den unbeschränkten Arbeitszeiten, und unsere Rapporte waren am späteren Abend, und das war dann vielleicht eine Stunde, gelegentlich mal anderthalb. Arbeitszeiterfassung gab's nicht. Man hat schon eine andere Welt, aber man hat sich schon viel ausgetauscht.
Unbeschränkte Arbeitszeiten haben wir viel mehr Raum, uns auszutauschen. Überspitzt gesagt. Also wir sind schon ganz froh, dass wir da einfach stärker reglementiert sind als vor 30 Jahren. Aber ich finde, dass ein wesentlicher Aspekt, und ich habe ihn schon mal anklingen lassen, immer zu kurz kommt, und zwar der, dass diese Verhaltenssäule, diese Human Factors, einfach eine absolut gleichwertige Säule sind. Ja, wenn wir morgens um 4 im OP sind, performen wir anders. Letztendlich hat der Patient dann auszubaden. Also ganz banales Beispiel, es gibt ein Beispiel aus dem Rettungsdienst, laufende Reanimation, Patient hat aspiriert, dem steht die Kotze bis zur Nase, und die Notärztin vor Ort möchte intubieren. Die ist natürlich total versiert, sie weiß, wie das geht, von ihrem Wissen her, die hat die Skills, sie hat schon 50.000 Intubationen gemacht, aber sie kann nichts sehen und sie kann einfach die Glottis nicht einstellen. Die Absauger funktioniert nicht. Es wird ein Kollege zum Auto geschickt, und die Ersatzabsauger zu holen. Und das sind wertvolle Minuten, die verloren gehen, bis der eine Notfallsanitäter bemerkt, dass die Notärztin mit ihrem Knie auf dem Absaugschlauch, auf diesem zuführenden Schlauch, kniet. Darauf weist er sie hin, sie nimmt das Knie weg, Absauger funktioniert, bam.
Also eine situative Wahrnehmung war einfach die richtige in diesem Setting. Sie wusste, wie man intubiert. Sie kann eine Intubation eigentlich, konnte es aber nicht, weil sie nichts gesehen hat. Aber die situative Wahrnehmung des Notfallsanitäters hat dann eben zum Gelingen der Situation beigetragen. Schönes Beispiel. Ja, okay, also fassen wir ein bisschen die Verhaltenssäule zusammen. Wir müssen unsere eigene Fehlbarkeit akzeptieren, daran arbeiten. Das ist nicht einfach, für viele Menschen übrigens. Das Mindset muss stimmen, es muss Fehlerkultur geben, und wir sollten darauf achten, dass wir eine wohlwollende Atmosphäre haben. Das müssen wir schaffen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das von oben nach unten und von unten nach oben irgendwie gemeinsam aufbauen.
Man kann euch nicht erwarten, dass das, wie du mal sagst, top-down passiert. Ne? Das ich, muss man auch glaub, mal am Chef vorbei.
Das Einzige, was man ändern kann, ist sich selber. Ich glaube, da muss man dann beginnen, oder? Und dann kann man versuchen, die anderen davon zu überzeugen, dann ist man schon eine Gruppe und dann wird man langsam stark. Also ich glaube, hoffen, dass Dinge sich ändern von oben nach unten, das führt zum Jammern, und das ist nichts, oder? Wir müssen uns selber ändern. Die anderen davon überzeugen, dass das schon noch toll ist, was wir machen.
Lass uns noch mal kurz über die dritte Säule sprechen, über die Fertigkeiten. Auch die ist natürlich nicht zu unterschätzen in manchen Situationen. Und Kinderanästhesie ist ja immer ein Nadelohr in vielen Kliniken. Viele Kollegen möchten ja auch gerne mal ein unter 5 Kilo Kind oder 5 Jahre Kind vielleicht intubieren. Das ist also schwierig, da Fertigkeiten aufzubauen. Aber was hat dir denn geholfen, so gut zu werden, Martin, im Laufe deiner Karriere?
Ich bin ja nicht gut. Ich bin manuell bin ich mittelmäßig begabt, vielleicht nicht einmal. Ich bin auch ein vertrottelter Rechtshänder, der die Patienten nur auf eine Art und Weise lagern kann, damit die Prozeduren gelingen. Aber ich habe Lehrer gehabt, die mir etwas gezeigt haben, und dann habe ich natürlich immer hingeschaut, was andere Leute machen. Also wir hatten schon tolle Leute, also Ferry Paktaman aus Persien, oder wie hast du das gemacht, Zauberei, das war einfach drin. Ein Josip, wie er mit Zeldinger-Drähten gezaubert hat, mit Peridural-Katheter rausnehmen. Ich habe gelernt, dass man so arbeiten soll, dass alles noch steril ist, selbst wenn die Unterlage nicht steril ist und selbst wenn die Handschuhe nicht steril wären bei gewissen Prozeduren. Man kann schon den Leuten zuschauen und auch sich erkundigen, was andere machen. Also von Robert Zümpelmann habe ich einige Dinge übernommen, die wir dann auch gemacht haben in Luzern. Man muss einfach schauen, was andere machen, das Beste akquirieren und wenn man dann mal weiß, wie es geht, dann kann man eine Schule machen und es den eigenen Leuten auch beibringen. Aber ich bin moderat begabt, das hat wahrscheinlich begünstigt, dass ich mir so Mühe geben musste, es einigermaßen zu strukturieren.
Wann hast du das letzte Mal einen Kurs als Teilnehmer besucht?
Oh, schwierige Frage. Also das letzte Mal war sicher das Simulationstraining bei uns in der Klinik. Also da wollte man mich eigentlich schon nicht mehr, weil ich war ja so Auslaufmodell, habe mich dann so als Mitleid doch noch mitgenommen, dass ich dabei sein konnte. Und das war das letzte Mal im Kurs. Und ich habe den ersten ACLS-Kurs in der Schweiz gemacht, 94 mit amerikanischen Trainern. Ich habe den ersten PALS-Kurs gemacht, den Teacher-Kurs gemacht und dann war ich zwei Jahrzehnte lang, war ich zweimal pro Jahr in Innsbruck in der Anatomie. Da habe ich natürlich unterrichtet, aber habe die Dinge selber angeschaut und dann ab 17 Uhr, da waren dann die Teilnehmer weg, dann kam man da zu den Präparaten, show me one of your funny blocks, oder? Und was machst du jetzt neu und was ist dann, das hat man schon sehr viel gelernt und parallel dazu auch Atemweg, zwei Jahrzehnte lang, ein bis zweimal pro Jahr. Immer selber auch geübt, versucht auf Zeit hyperoptisch zu intubieren. Zehnmal, wie viel kriegst du hin? In einer Minute oder in zwei Minuten. Ich habe schon viel geübt.
Also Training hast du auch wahrgenommen und als Teilnehmer auch mitgenommen. Ich glaube, gerade weil es halt so schwierig ist, viel Expertise zu sammeln in der Klinik, weil Kinderanästhesien selten sind, weil alle das machen wollen, ist es umso wichtiger, dass wir auch trainieren. Es gibt verschiedene Kursformate. Auch hier in Celle natürlich gab es die Workshops, den Kinderzirkel, es gibt PALS-Training. Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten zu lernen. Fellowships haben wir vorhin ja auch gehört. Und ich glaube, hier ist auch ein bisschen der Arbeitgeber in der Pflicht, auch diese ganzen Teilnahmen zu ermöglichen, meiner Meinung nach.
In der Arbeitszeit das abzubilden.
Genau, das wäre so mein Appell vielleicht.
Aber letztlich ist es ein akademischer Beruf, oder? Und das Gehirn stellen wir nicht um 17 Uhr ab. Also man darf auch nachher noch etwas lesen.
Da spricht nichts dagegen, das stimmt. Eine Frage an euch, also abgesehen jetzt hier von den Workshops in Celle, also klammern wir jetzt mal dieses Wochenende aus. Wer hat schon mal an einem richtig kinderanästhesiologisch spezifischen Training teilgenommen?
Ja, das sind gehen ungefähr die Hälfte der
fast Hände hoch.
Okay. Ja, super. Da haben wir unsere drei Säulen durchgesprochen. Vielen Dank, Martin. Und jetzt müssen wir unseren Vorsitzenden wieder auf die Bühne rufen, würde ich sagen.
Wo ist der eigentlich?
Wo ist der eigentlich?
Ist Markus Schreiber.
Ich sitze wie auf Kohlen da unten, weil ich möglicherweise der Einzige jetzt bin, der auf die Uhr gesehen hat.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 2267. Ich wiederhole, 2267.
Markus, was nimmst du heute mit?
Ich denke, da sind viele Dinge herausgearbeitet worden, vor allem jetzt nach im Gespräch. Für mich wird immer klarer, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben, dass ich nicht perfekt war und dass es klug ist, sich selbst immer wieder in Frage zu stellen. Das bewundere ich an Martin. Im Prinzip ist er in allen Säulen, er sagt zwar, er hat keine manuellen Fertigkeiten, das würde ich mit einem Fragezeichen versehen, aber ich glaube, dass das Verhalten von ihm, die Kommunikation, also alles, was auf Kultur der Kommunikation einzahlt, dass er das schon gut gemacht hat, sicher besser als ich. Ich habe diese Kultur nur bedingt perfekt gemacht. Da muss man wahrscheinlich mehr dran arbeiten. Und etwas, was mich ganz gefreut hat, das ist diese ständige Fragen rückwärts gerichtet, habe ich das so gemacht, wie der Patient es erwartet hätte, wie ich es hätte optimal machen können. Und das Experiment von dir fand ich super gut, weil das zeigt, dass wir niemals lernen dürfen zu fragen. Und ich versuche oder habe versucht, jungen Leuten im Ops immer wieder zu sagen, Leute, fragt und hört nie auf zu fragen. Weil wenn man aufgehört hat zu fragen, dann wird man irgendwann diese Schwelle nicht mehr überschreiten können. Es ist nicht schlimm, eine Frage zu stellen. Man darf auch die gleiche Frage zweimal stellen oder dreimal stellen. Und es ist nicht schlimm, wenn ich als Oberarzt oder als der Ausbilder sozusagen auch mal etwas nicht weiß. Also ich habe Fragen bekommen, die konnte ich nicht ad hoc beantworten, dann ist das nicht schlimm. Ich selbst hatte Lehrer, das Glück, die sind immer wieder gekommen und haben gesagt, Mark, wie ist das mit der pulmonalen Hypertension? Und wenn ich es nicht gewusst habe, sind sie am anderen Tag wiedergekommen. Und wenn ich es da nicht gewusst hatte, haben sie, hast du das Buch verlegt? Also, wie soll ich sagen? Ich möchte alle ermuntern, immer zu fragen und dieses Fragen nie aufzugeben. Weil ich glaube, das ist ein Schlüssel dafür, dass wir besser werden. Und das andere große Element, das habt ihr alle gut herausgearbeitet, das ist der Umgang miteinander, der Umgang im Team und diese Erkenntnis, dass man alleine nichts ist, ja, dass alleine wird das nicht funktionieren.
Was glaubst du eigentlich, Markus, wer war aufgeregt heute? Martin oder Armin und Gordon?
Ja, ich war aufgeregt. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Karte bekommen. Da stand ein Satz drauf, den ich sagen sollte. Ich habe gedacht, das kriege ich nie hin. Ja, das funktioniert so nicht. Ich glaube, ihr macht das echt professionell. Also ihr solltet ja irgendwie zum Rundfunk gehen oder so. Ich weiß nicht. Aber ihr seid sicher auch tolle Kinderanästhesisten. Das treibt euch an. Aber ich weiß natürlich, dass Martin mega aufgeregt war. Aber ich weiß auch.
Mal eine ganz mutige Frage. Siehst du Parallelen zwischen Martin Jür und dem Kinderanästhesie-Talk?
Der Kinderanästhesie-Talk, der Podcast, den ihr da jetzt praktisch initiiert habt, der hat ein Ziel, das auch Martin versucht hat, sein Leben lang zu leben. Die Leute mitzunehmen auf dem Weg, bessere Kinderanästhesie zu machen. Und zwar auf eine extrem nette Art. Er wird niemals hingehen und sagen, das habt ihr irgendwie schlecht gemacht oder so. Also so Dinge, die mir aus dem Mund kommen würden, das würde Martin ja nie sagen, sondern er hat eine Art, einen Weg aufzuzeigen, wie es möglicherweise etwas günstiger wäre und wie es besser gehen könnte. Und das ist etwas, wo man sagen muss, das ist nachahmenswert und ihr seid auch auf dem Weg. Ihr macht ein Format, um Hilfestellung zu geben, um sozusagen dieses Lost in Translation kleiner zu machen. Also Dinge unter uns zu bringen, Leute mitzunehmen, bestimmte Dinge zu tun oder darüber nachzudenken, nachzulesen. Und das finde ich unglaublich gut. Ja, und ob das jetzt ein Podcast ist, ist die eine Sache, oder ob das andere Formate sind, da kommen werden, nochmal eine ganz andere Frage. Aber diese Mühen, Menschen mitzunehmen, besser zu werden in der Kinderanästhesie, zu brennen für diese Aufgabe, das finde ich unglaublich wertvoll und da gibt es Parallelen.
Oh, schön, dass du das alles sagst. Das war nicht abgesprochen übrigens, das möchte ich betonen.
Das war keine Karte, stimmt.
Aber das war, wenn ich ehrlich bin, das, was ich gewünscht hätte, dass du sagst.
Es war jetzt auch kein Fishing for Compliments, ja, also so einfach war es jetzt nicht. Ich wollte auf was hinaus, und zwar wollte ich nochmal das Publikum fragen, wem haben denn Tipps und Tricks aus Martins Repertoire bisher geholfen? Die Bücher, die Artikel, die wir kennen, ja, das ist mal eine solide 100%.
Die nicht gestreckt haben, die haben sie in der Schulter.
Komm, Martin, das ist dein Erbe.
Und die Frage stellst du jetzt bitte, die nächste?
Ja, ich traue mich gar nicht, aber nur so aus Interesse. Hat denn ein Tipp und ein Trick aus dem Kinderanästhesie-Talk die klinische Praxis verändert? Ah, da melden sich schon ein paar.
Ja, wir haben ja noch 38 Jahre.
Dann schaffen wir auch noch 100%. Es liegt noch was vor euch.
Ein weiter Weg vor uns. Das ist die Erkenntnis aus dieser Abstimmung jetzt, ja.
Also macht weiter so. Und lieber Martin, ich möchte mich einfach nochmal ganz herzlich für deinen Vortrag, für das, dass du dich hier auf den Sessel gesetzt hast zwischen zwei Fragende. Herzlichen Dank für die Organisation dieses wunderschönen Symposiums und ein Auf Wiederschauen in dem Jahr 2025.
So, Armin, jetzt ist auch Celle vorbei. Wie war Celle? Ich fand Celle echt beeindruckend.
Ja, das war's. Das war sehr beeindruckend. Es waren sehr viele, sehr hochrangige Dozenten da. Alle, die was zu sagen haben in der Kinderanästhesie, würde ich sagen. Viele Leitlinienautoren. Das war schon spannend, denen zuzuhören, was die so alles zu erzählen haben und ja, was die uns auch mitgeben wollten, uns jungen KollegInnen.
Ein Highlight jagte das nächste. Ich mich teilweise wie auf einem anderen Planeten gefühlt. Wir sind ja die beiden Abende mit den Referenten zum Essen eingeladen gewesen, weil wir ja nun auch Referenten waren auf dieser Veranstaltung. Und es gab da so eine Situation, in der ich einfach nur gedacht habe, Alter, was ist hier los? Ich saß neben Karin Becke und habe mit ihr gerade über Hochzeiten gesprochen, warum auch immer. Professor Eich wurde auf die Bühne gezerrt, weil er als eigentlich Rheinländer, wusste ich auch nicht, irgendein rheinländisches Lied mitsingen sollte. Schräg gegenüber stand Nils Denhardt, prostete uns zu und Professor Schindler grölte den Text aus dem Off mit und hatte einen Riesenspaß. Die Tür ging auf, Jos Kaufmann kam rein. Ich glaube, irgendwie kam von Pinkel oder so, ich weiß es nicht. Ich dachte nur, Alter, wo bist du hier gelandet? Wir hier mittendrin.
Du warst in Celle, Gordon, und du warst einer von den Referenten. Und das war toll, dass du dabei warst. Ich war auch dabei, aber ich musste mich aus Gründen zurückziehen. Für mich war das auch so eine andere Liga auf jeden Fall. Wir waren ja auf dem Kinderanästhesie-Symposium und Kindernotfallmedizin-Symposium. Und das ist nun mal wirklich der Ritterschlag für uns, dort einen Vortrag machen zu können als Kinderanästhesie-Talker. Das war schon richtig cool, weil auch das Publikum uns ja auch kannte. Und das ist schon eine andere Situation gewesen als in den anderen Vorträgen, die wir hatten.
Das war cool. Fragen, ja. Wer den Kinderanästhesie-Talk kennt. Man geht alle Hände hoch. Wow, wie krass. Ja, haben wir mit dem Vergleich Kinderanästhesie-Talk und Martin Jörg zu dir aufgetragen?
Ja, das kann auf jeden Fall so gewirkt haben, als wenn wir zu dick aufgetragen hätten für uns. Also wir haben uns ja vorher besprochen. Wir haben festgestellt, dass wir schon glauben, dass wir eine Gemeinsamkeit mit Martin haben, aber die gar nicht darauf abzielt zu sagen, dass wir auf Augenhöhe mit ihm sind, sondern dass wir einen gleichen Spirit haben. Und zwar den Wissen zu verbreiten. Martin macht das eben auf seine Art und Weise, indem er grandiose Vorträge hält, Bücher schreibt. Und wir machen das auf unsere Art und Weise mit diesem Podcast. Und die Idee ist aber, wie gesagt, die gleiche, dass wir Wissen vermitteln und anderen mitgeben.
Genau, ich glaube, das hat Markus Schreiber, unser Vorsitzender, ganz nett auf den Punkt gebracht, ne? Dass wir den gleichen Spirit teilen und wir haben nicht den Anspruch, auf Augenhöhe zu sein, keine Experten zu sein. Sicherlich ein bisschen Experten. Ich meine, wir sind Kinderanästhesisten, ne? Wir verstehen das schon, was wir tun, aber wir sehen uns in erster Linie eben als Sprachrohr für die Gruppe derjenigen, die Leitlinien schreiben, die forschen, die veröffentlichen und versuchen eben diese Inhalte nett verpackt, du hast gesagt mit Zuckerguss, den Leuten zu servieren.
Ja, genau so. Ja, Martin Jörg übrigens hat schon Kinderanästhesie gemacht, da war ich noch nicht mal geboren. Finde ich beeindruckend.
Ja, der hat schon echt ganz schön viel Zeit in
der Kliniken verbracht. Der steckt uns immer in die
Tasche. Der steckt uns in die Tasche, ja.
Ja.
Genau.
Ich möchte auch noch gerne einen kleinen Einblick geben in unsere Backstage-Arbeit. Also was bedeutet das eigentlich, so einen Podcast zu machen auf einer Bühne? Also Gordon, erstmal auch an dich herzliches Dank. Du bist echt viel rumgerannt. Ich war ein bisschen verändert mit meinem Bein.
Und ich habe mein Pflegefellowship bei dir gemacht.
Genau, ganz genau. Und du hast dich echt toll um mich gekümmert, muss ich sagen. Also so von Essen bringen bis dies und jenes machen. Ja, also eine Sache war mir ein bisschen unangenehm und das möchte ich auch noch mal ein bisschen klarstellen. Also wir sind
die Stützstrümpfe oder was meinst du?
Nein, die sind nicht schlimm. Wir sind ja auf die Bühne gekommen von hinten, vom hinterm Vorhang, ja. Und alle anderen Dozenten oder alle anderen Vortragenden waren gleich vorne schon mal auf diesen sehr gemütlichen Stühlen übrigens. Aber wir sind von hinten reingekommen, so wie so Stars und so. Aber das war gar nicht unsere Absicht, uns so in die Szene zu setzen. Das hat einfach einen ganz profanen Grund gehabt. Ich habe einfach Probleme mit meinem Knie gehabt und dadurch, dass ich von hinten kam, musste ich keine Treppen laufen. Also das wäre der GAU gewesen, genau. Wenn ich auf die Bühne geholt werde und dann auch noch mich auf die packe.
Ja, Armin, das war deine größte Sorge, ne? Dass du diese Stufen auf das Podest, dass du mit deinen Gehhilfen da irgendwie abrutschst und dich da vor 700 Leuten
auf die Schnauze legst.
Ja, deshalb sind wir halt von hinten. Aber es hatte noch einen zweiten Grund, und zwar gab es 15 Minuten, bevor wir quasi unsere Show in Häkchen gestartet haben, gab es eine PowerPoint-Präsentation, die simultan zu einer Tondatei lief. Und es gab Folien, die zu einem Zeitpunkt X weitergeklickt werden mussten. Das sollte dazu dienen, die Leute, die schon im Saal waren, ein bisschen zu unterhalten.
Quasi und so eine Choreografie quasi, ne?
Im war das Prinzip ja schon. Letztendlich. Ja. Und wir hatten so hauruckmäßig zwei liebe Kolleginnen und einen Kollegen eingewiesen, die Kathi und den Arne. Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe. Und wir haben die hinter der Bühne begleitet, bis wir dann eben aufgerufen wurden und nach vorne kommen mussten. Obwohl, die haben unsere Arbeit gar nicht gebraucht. Ne? Das haben sie schon echt gut alleine gemacht.
Ja, so ist das, wenn man hinter der Bühne steht und das alles organisiert. Wir danken auch den Kongressorganisatoren für unsere Extrawünsche. Wir hatten echt viele Extrawünsche. Und natürlich auch dem Kongresskomitee für die Einladung. Ich hoffe, wir konnten den Ansprüchen gerecht werden.
Ja. Außerdem möchten wir uns ganz herzlich bei Klaas Häufer-Umlauf bedanken für seine Unterstützung. Er hat uns das Intro eingesprochen, er hat diesen Spaß mitgemacht und wir haben uns echt gefreut wie kleine Kinder, als er zugesagt hat. Und wir haben mit ihm vereinbart, dass die Spenden aus der Hai-Folge und jetzt der Ska-Folge an Herzkind e.V. gehen. Ich habe den Verein das letzte Mal schon vorgestellt. Und das bezieht sich also auf alle Spendeneingänge vom 27. Oktober bis zum 24.12., wenn wir mit der FAQ-Folge an den Start gehen.
Super. Und jetzt lass uns mal aufzählen, wer uns schon alles gespendet hat in der Zeit.
Okay, ich leg mal los. Das ist der Max, Benedikt, die Heike, der Stefan und Annette.
Jakob, Ulf und Anne, Sabine, Philipp und Julia.
Anja, Pauline, Marco, Nathanael und Sarah.
Ruth, Hanna, Jens, Jörg, Boris.
Michel, Hannes, Johannes, Lea und Miriam.
Frauke, Wolf, Frank, Jannik, Anne.
Annika, Michael, Michaela, Simon und Markus.
Flora, Andreas, Julia, Nina, Diana.
Georg, Nadja, Katja, meine liebe Kollegin Katja, Georg und Magnus.
Simone, Kai, Andrea, Silvia, Anton.
Tabea, Heike, Stefan, Marion, Sabine.
Und Pauline, vielen Dank euch allen, dass ihr uns vertraut, dass ihr uns das gute Geld zukommen lasst, damit wir unser Projekt weiter betreiben können und dass wir auch andere Projekte unterstützen können.
Dann hatten wir die Cover-Aktion, die wir ausgerufen haben, ganz spontan innerhalb der Session. Wir haben Menschen gesucht, die uns Fotos zuschicken aus der Session und wir wollten uns dann für ein Foto als Cover entscheiden. Das haben wir getan. Mitgemacht haben Daniel, Christine, Florian, Jonas, Carmen, Gertraud, Britta und Kati. Und ihr alle habt echt coole Fotos gemacht. Mir hat vor allen Dingen dieses Cover von Florian gut gefallen mit der Karikatur. Aber das veröffentlichten wir als Cover der nächsten Folge, also die Originalkarikatur. Deshalb können wir das jetzt nicht nehmen. Gewonnen hat Miriam und unsere Talktasse und die ewige Dankbarkeit geht nach Ingolstadt.
Voll gut. Hat mir sehr gefallen. Ich glaube, Miriam hat einen guten Blick gehabt von da oben. Es gab ja so eine, so einen Rang, ne, in diesem Saal. Das war ihr entscheidender Vorteil, glaube ich, dass sie uns einen richtig tollen Winkel getroffen hat.
Sie hat uns gut erwischt, ja. Nur meine Platte hat sie leider auch drauf, aber egal.
Das haben wir wegretuschiert bei diesem Filter, den wir gemacht haben.
Ja, naja, der bleibt. Das ist halt die Wahrheit. So ist das.
Okay.
Ja, und dann wollte ich noch zwei Dinge sagen, die mir am Herzen liegen. Ich habe einen Fehler gemacht. Und zwar habe ich, als ich dieses Flugzeugbeispiel genannt habe, habe ich gesagt, wurde dem Flugkapitän eine falsch niedrige Geschwindigkeit angezeigt. Na, wem ist es aufgefallen? Das ist natürlich Quatsch. Es musste eine falsch hohe Geschwindigkeit angezeigt werden, damit in der Konsequenz das Flugzeug dann zu langsam war. Also, ich glaube, es ist keinem aufgefallen, aber ich wollte es mal richtig
stellen. Da sind wir wieder bei Mark McCormie. Immer einen Fehler mal zugeben, ne?
Ach, das fühlt sich richtig gut an. Ja. Hättest mir ruhig helfen können. Oder ich hätte um Hilfe bitten müssen.
Ja.
Aber du kannst das Beispiel nicht, ne? Das war, kommt aus meinem Repertoire.
Ja, ich habe das schon mal von dir gehört, aber ich meine, tatsächlich bin ich nicht so mit Flugzeugabstürzen wie du bewandert.
Ja, wenn mir langweilig ist, dann blätter ich die Datenbank durch.
Okay.
Geht der Abend auch. Und das Beispiel mit der Notärztin, die auf dem Absaugschlauch kniete, das stammt nicht von mir, sondern das stand aus einem Buch. Und zwar dem Buch, das du auch kennst und liebst, Faktor Mensch, sicheres Handeln in kritischen Situationen. Das haben wir auch schon mal erwähnt von Daniel Marx, Linda Richter, Sebastian Segelhorst und Arne Pagenberg. Das ist empfehlenswert. Das ist empfehlenswert zu lesen, wenn man sich mit Human Factor mal etwas intensiver in der Medizin beschäftigen möchte. Und das ist erschienen beim MediLearn Verlag.
Ja, klasse Buch, wirklich. Das hat mir nochmal, das war so ein Gamechanger in meinem Arbeiten, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das richtet so den Blick nochmal neu aus. Ne? Es eröffnet andere Perspektiven, so wie Martin in seinen ersten Folien immer sagt, wenn man die drei Berge von einer anderen Perspektive sieht, dann kriegt man noch mehr Informationen, weil man den Abstand gewonnen hat.
Am liebsten hätte ich ja, das habe ich dir auch schon mal erzählt, ein Foto von uns beide gemacht und ein Foto von uns von hinten in Analogie zu den Bergen, aber das haben wir dann doch nicht reingenommen in den Vortrag.
Ja.
Nächstes Mal.
Ja, nächstes Mal. Wir müssen ja so ein paar Gags noch für die Zukunft.
Wenn ihr Fortbildungspunkte für diese Folge haben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Ihr müsst auf unsere Homepage gehen, www.kinderanästhesie-talk.de. Dort geht ihr auf den Reiter CME-Punkte Fortbildungsstunden. Dort klickt ihr drauf und dort könnt ihr nach dem Zustimmen der Datenschutzbestimmungen eure Fortbildungspunkte beantragen, indem ihr eure VNR-Nummer korrekt eingibt. Und dafür habt ihr bei dieser Folge Zeit bis zum 15. Januar.
Krass, oder? 15. Januar. Ihr habt richtig lange Zeit, diese Folge zu hören und die Punkte zu beantragen. Merkt euch die Passworte und tippt die Passworte bitte richtig ein, ohne Zahlendreher, ohne fehlende Ziffern. Genauso wie bei der EVN. Nee, die EVN ist die Veranstaltungsnummer, ne?
Ja, stimmt. Das habe ich falsch gesagt. Ja, diese Barcode-Nummer, die ihr immer habt, wenn ihr irgendwo was einscannen wollt. Die müsst ihr da eintragen.
Wie heißt es denn?
EFN-Nummer.
EFN-Nummer, genau.
Ja.
Bitte achtet darauf, die EFN-Nummer korrekt einzugeben. Ansonsten schmeißt das System euch raus. Und wenn ihr dann keine Punkte bekommt, obwohl ihr sie beantragt habt, liegt das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran.
Folgt uns außerdem auf X, ehemals Twitter. Da sind wir unter dem Namen @Armin und Gordon. Außerdem sind wir noch bei Instagram, Kinderanästhesie Talk und jetzt neu auf Blue Sky. Aber das ist ja wirklich eine komische Abkürzung, die wir da haben.
Naja, das ist so eine einheitliche, also man kann mit diesem Profil dann auf andere Social Media Datenbanken irgendwie, keine Ahnung, Schnups, ich habe das auch nicht verstanden. Jedenfalls heißen wir da ka-talk.bsky für bluesky.social.
Mhm. Okay. Bin mal gespannt, ob diese Plattform sich durchsetzen wird.
Das ist ein schöner blauer Himmel mit Wolken und so. Es gibt schon ein schönes Gefühl, sich da einzuloggen. Gleich wie so ein bisschen Urlaub. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns über die Plattformen, über die ihr uns hört, bewertet. Das erhöht unsere Sichtbarkeit. Und wir freuen uns, wenn wir dann entsprechend immer mehr Leute mit unserem Gequatsche erreichen können.
So sieht's aus. Die nächste Folge ist die Jubiläumsfolge. Das ist nämlich die Folge, die 2 Jahre alt wird. Ne, vor genau 2 Jahren werden wir die Folge veröffentlicht haben. Nee, warte mal. Das ist ein kompliziertes Futur 2.
Ja. Das ist die Folge, die 2 Jahre alt wird, die wir vor 2 Jahren veröffentlicht haben werden.
Nee, weil ja, ich habe zu viel zurück in die Zukunft geguckt, glaube ich. Beim nächsten Mal erscheint unsere Jubiläumsfolge. Das ist die 21. Folge, die FAQ Kinderanästhesie. Wir antworten euch mit einem Experten, und zwar mit Professor Dr. Christoph Eich, auf eure Fragen, die ihr uns gestellt habt über diverse Plattformen, E-Mails und WhatsApps und was weiß ich. Das haben wir alles gesammelt und auf diese Fragen antworten wir euch. Und das ist unsere Jubiläumsfolge deswegen, weil sie am unserem Geburtstag erscheint, an unserem 2. Geburtstag nach Veröffentlichung unseres 1. Podcasts.
So, okay, also irgendwas mit 2. Geburtstag und Jubiläumsfolge. Ich glaube, das ist angekommen. Und es ist eine Art Repetitorium, wenn man so möchte. Weil ihr habt Fragen gestellt, die einer Facharztprüfung Kinderanästhesie gleichkommt. Und das gehen wir durch mit Christoph Eich.
So machen wir das. Ja, sorry, ich bin ein bisschen durch, glaube ich. Und auf Drogen und müde.
Ja, nimm noch eine Ibuprofen, leg dein Bein hoch, kühl's schön und dann schlaf dich mal aus.
Das klingt nach einem fantastischen Plan. Und deswegen bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes mehr übrig, als zu sagen,
auf Wiederhören.